Spieler 2 hat den Podcast betreten. Ist alles super inoffiziell. Also das ist ein kleiner Bonus für die Hörer dieses Podcasts. Wer jetzt Interesse hat, der weiß es quasi mehr oder weniger exklusiv.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Walkthrough. Karriere zwischen Diamanten und besiegten Armeen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Worum geht's wohl, wenn ich von Diamanten und besiegten Armeen spreche, von Ressourcen, Bauflächen oder von feindlichen Stämmen, von Quests und historischen Persönlichkeiten? Richtig, die Zocker unter euch werden es geahnt haben. Es geht um die Stämme, um Forge of Empires, um Heroes of History. Und nein, es gibt in dieser Episode keine Gratis-Cheats und auch keine Gratis-Diamanten, wenn ihr bis zum Ende zuhört. Wobei, warte mal, vielleicht gibt's am Ende doch ein paar Gratis-Diamanten, vielleicht auch nicht. Ich würde an eurer Stelle einfach sicherheitshalber bis zum Ende dranbleiben. Was ihr heute auf jeden Fall bekommt, ist ein Walkthrough, und zwar in die Rechtsabteilung von InnoGames. Patrick Mitsching leitet das Legal-Team eines der deutschen Top-Spieleentwickler und verrät uns, wie er an diesen Job gekommen ist, mit welchen rechtlichen Fragestellungen er es zu tun hat und ob er während der Arbeitszeit eigentlich zocken darf. Lasset die Spiele beginnen. Lieber Patrick, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Vielen Dank für die Einladung. Spieler 2 hat den Podcast betreten.
Ja, das fängt schon richtig an. Ich bin sehr gespannt, wie viele Gaming-Ausdrücke heute in dieser Episode so unterzubringen sind. Wir strengen uns an. Lieber Patrick, ich will deiner Jobbeschreibung selber jetzt gar nicht vorgreifen, auch wenn ich zu Beginn meine Gäste immer ein bisschen vorstelle. Ich finde, wir haben gesagt Walkthrough und du machst das dann im Laufe der Episode Stück für Stück einfach ein bisschen selber. Eins vorab, euer Büro ist das großartigste, phänomenalste, das ich je gesehen habe. Ich hatte schon das große Vergnügen, euch in Hamburg zu besuchen und ich war absolut geflasht. Danke nochmal für die Einladung übrigens. Und jetzt fangen wir an mit Level 1, würde ich sagen. Also wie immer, warum hast du Jura studiert, Patrick?
Die ewige Frage, ja. Also ja. Ich war in der Schule einfach sehr interessiert an Geschichte, an Politik, an solchen Sachen, so an Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften. Und ich wollte dann eigentlich Politologie studieren. Das war, glaube ich, soweit Politik zu der Zeit nach dem Abi so mein großes Lieblingsthema war. Und meine Eltern und auch Schulfreunde haben mir dann dazu geraten, doch eher Jura zu studieren. Ich weiß nicht, was die genau in mir gesehen haben, aber vielleicht haben die was gesehen, was ich nicht wusste. Und ich habe mich dann dafür eingeschrieben und bin auch gerne dabei geblieben. Und ich bin eigentlich auch rückblickend sehr dankbar für den Tipp, weil tatsächlich dann während des Studiums mein Interesse so an Politik ein bisschen nachgelassen hat und dann in andere Bereiche übergekippt ist. Und die konnte ich dann mit Jura viel besser abbilden. Also das war schon so, ich habe in den 2000er Jahren studiert, also in 2000er Jahren. Und da war so der große Aufstieg des Internets und der Digitalisierung. Und das war so dann das, worauf ich eigentlich mich spezialisieren wollte und gar nicht mehr so sehr in diesem Politikbereich.
Ja. Und scheint ja die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Wobei du ja nicht nur, also muss man ja in Anführungszeichen nur, Jura studiert hast, sondern noch einen weiteren Studiengang, zumindest eine Zeit lang. Was war das und warum?
Ja, Japanologie. wer das nicht kennt, Japanologie, heute sagt man Japan-Studien. Das kommt, glaube ich, von Japanese Studies im Englischen. Das ist so Geschichte, Landeskunde, Literatur, Politik, Sprache des Landes Japan.
Hat aber nichts mit Nintendo zu tun, ne?
Nee, also ich war tatsächlich als Kind und Jugendlicher habe ich auch gerne Nintendo-Konsolen gespielt. Also so der Game Boy war mein erstes mobiles Spielgerät. Und also ja, auch schöne Grüße an die Kollegen von Nintendo in Frankfurt. Da sitzt Nintendo of Europe. Ich glaube, dieses Interesse an Japan, das war eher so ein Ding der 90er. Also in den 90ern war Japan sehr, sehr präsent in den formativen Jahren meiner Jugend. Und damals gab es halt das, was man dann in der Japanologie lernt, was sich eben Soft Power nennt. Also die Japaner sind einfach sehr, sehr gut da drin, ihre Kultur auf die Welt zu projizieren und all diese coolen Dinge zu produzieren, die solche Japan-Nerds wie ich damals dann spannend fanden. Also Bücher, Computerspiele, Serien, Spielzeuge, Musik. Und das war in den 90ern einfach überall. Und ich fand das damals so spannend, dass ich dann gesagt habe, das will ich auch im Studium, da will ich mehr drüber lernen. Und das war auch, glaube ich, der Beweggrund, den die meisten anderen Japanologie-Studenten, die ich so getroffen habe, auch hatten. Die wollten einfach den Japan-Deep-Dive.
Ja, Japan-Deep-Dive. Sehr schön gesagt. Was waren denn so, du kannst ja unmittelbar vergleichen, so ganz, ganz knapp die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Studiengängen für dich?
Ja, also wenn ich zwei raussuchen müsste, würde ich sagen, einmal die Gruppengrößen. Also Jura ist einfach ein Massenstudium. Das glaube ich nicht ganz so groß wie BWL, aber trotzdem ein riesiges Studienfach. Und bei uns war der Hörsaal, also der größte Hörsaal der Universität, immer fast voll. Das war also, da saßen wirklich 100 Leute in so einer Vorlesung. Und in der Japanologie waren das halt Kleingruppen. Also das waren dann mal 10 Leute. Wenn es hochkam, waren das mal 15. Und das macht einen Riesenunterschied, finde ich, ob man in einer kleinen Gruppe da sitzt oder in so einer anonymen Masse. Und das macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob man die Professoren kennt, ob die einen kennen oder ob das so eine anonyme Beziehung ist. Und ich fand das in Jura immer sehr anonym, zu anonym. Ich hatte immer das Gefühl, es war eigentlich egal, ob ich jetzt da war oder nicht da war. Während das in der Japanologie war das wirklich eine intensive Beziehung.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass es egal ist, ob man da ist oder nicht. Und deswegen war ich recht häufig nicht da.
Ja, und das ist ja der Grund, weswegen ich dann irgendwann angefangen habe, parallel Japanologie zu studieren, weil ich das Gefühl hatte, ob ich jetzt in dem Hörsaal sitze oder das zu Hause durchlese, ist eigentlich wurscht, weil der Professor liest im Wesentlichen auch nur sein Lehrbuch vor. Und das ist wirklich der eine Wunsch, den ich so hätte an das Jurastudium in Deutschland, dass man die Gruppengrößen mal irgendwie reguliert, dass man mal sagt, wir versuchen eine pädagogische Beziehung aufzubauen zwischen den Lehrenden und den Lernenden. Und das ist einfach, davon sind wir so weit weg im Moment, dass ich weiß nicht, ob das irgendwann mal klappt. Da gibt's vielleicht kleinere private Universitäten oder so, die das besser abbilden können. Aber an den öffentlichen Hochschulen ist es echt ein Problem. Und das ist ein Riesenunterschied gewesen damals.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stemmbar ist, aber die Idee ist zumindest sehr schön. Und die privaten, kleineren Hochschulen, die kann sich halt nicht jeder leisten. Deswegen finde ich, ist das immer nicht das Maß aller Dinge. Aber es gibt ja einiges, was man reformieren sollte im Jurastudium. Da sind wir ja auch immer dran.
Ja, also das ist auch der zweite Punkt, wenn es um Unterschiede geht, also der Stoffumfang. Ich glaube, da muss was passieren im Jurastudium. Zumindest ich empfand das immer als uferlos. Also da gab es einfach so überhaupt keine Eingrenzung. Es gab dann irgendwie, ja, lernt mal bitte das gesamte Zivilrecht auswendig, kennt bitte jede BGH-Entscheidung. Und ich fand das immer total verwirrend, wenn man dann in jeder Vorlesung war und alles sich notiert hat, was der Professor gesagt hat, und dann kam was völlig anderes dran in der Klausur. Also dann kam irgendein BGH-Fall, der mal als Fußnote erwähnt wurde, aber der überhaupt nicht besprochen wurde. Und das fand ich immer schwierig, dieses Uferlose. Und das ist in der Japanologie, war das halt völlig anders. Also da hat man sich in die Vorlesung oder in sein Seminar gesetzt, hat dort interagiert und hat seine Sachen aufgeschrieben und dann hat man im Prinzip die Mitschriften auswendig gelernt, hat dann vielleicht auch noch verschiedene Ableitungen getroffen und dann hat man das abgegeben und dann hat man eine gute Note bekommen. Und das war einfach ein total überschaubarer Stoff. Und in Jura war das genaue Gegenteil.
Das ist in Jura das genaue Gegenteil. Und das ist das, was ich so ein bisschen lebensfremd finde, weil egal in welchem Beruf du hinterher landest, du kannst ja mit Jura alles machen, aber du musst nie alles wissen. Du musst immer wissen, wo es steht, und du musst die juristische Methode beherrschen. Also Systematik. Absolut. Verstanden haben. Ja, da sind wir völlig, völlig einer Meinung. Aber vielleicht tut sich da ja was. Letzten Endes bist du bei Jura geblieben, ist wahrscheinlich ja auch sehr viel vielseitiger einsetzbar, ne? Und du hast ja sogar nach dem ersten und nach dem zweiten Staatsexamen sozusagen noch eine Bonusmission draufgelegt. Erzähl mal, was du noch draufgesetzt hast.
Also ich, um dem einmal zuzustimmen, so, also Jura ist eine ziemliche Quälerei, das ist so, aber es ist eben auch unfassbar flexibel und vielseitig. Das ist, glaube ich, so, das ist der Trade-off, den man hat, wenn man das studiert. Also dass man eigentlich fast alles damit machen kann. Und ich meine, das ist jetzt nicht besonders originell, dieser Gedanke, aber das ist halt so das Schweizer Taschenmesser unter den Studiengängen in den Gesellschaftswissenschaften. Ja. Und nicht umsonst studieren das viele Leute und machen dann später irgendwas ja, was dann bestenfalls adjacent ist oder so, ne? Also der halbe Bundestag besteht ja aus Juristen und das zeigt ja auch, wie vielseitig das ist. Also auch wenn ich in der Politik hätte sein wollen, wäre das vielleicht der Weg gewesen. Und ich habe aber tatsächlich, mein Interesse war dann wirklich nicht mehr bei Politik während des Studiums. Das war Nebenthema, aber mein großes Interesse war damals halt Digitales. Und ich habe dann meinen Studienschwerpunkt, diese Schwerpunkte gab es damals noch nicht. Das ist dann etwas, was auch erst später eingeführt wurde. Aber ich habe schon immer versucht, mich sehr auf diese digitalrechtlichen Sachen zu spezialisieren. Also damals in den frühen 2000er Jahren war das dann wirklich so Domain-Namensstreite und Fernabsatzrecht und File-Sharing-Fälle und so. Das waren so die frühen Themen des Internets. Und das fand ich aber total spannend. Und dann nach dem Studium habe ich halt auch noch so ein LLM-Programm gemacht im Europarecht, weil das alles sehr stark europarechtlich determiniert war. Also da gab es unheimlich viele Regulierungen aus Brüssel in dem Bereich Urheberrecht, Verbraucherrecht und solche Sachen. Und dann nach dem zweiten Staatsexamen habe ich mich spezialisiert auch nochmal in so einem zweiten Masterstudium. Das war so ein Master of Arts in Urheberrecht und auch in internationalem Urheberrecht.
Also echt vielseitig aufgestellt schon zum Berufseinstieg. Und nimm uns doch genau mal in diese Phase nochmal mit. Weil deine Reise hat ja, und jetzt muss ich gleich was ins Phrasenschwein werfen, hat nicht bei InnoGames begonnen, deine Reise. Welche Überlegungen hast du nach dem Referendariat angestellt? Dem waren wir ja alle ausgesetzt. Immer die Frage, Selbstständigkeit, Anstellung, Unternehmen, Kanzlei, was soll's sein? Welche Pros und Kontras hast du so gewälzt in deinem frisch examinierten Rübchen?
Also ja, ich absolut. Die Reise, das war jetzt das Schlagwort. Aber komme ich gleich dazu. Ja, also die Gedanken, die ich hatte, waren, glaube ich, dieselben, die die meisten Absolventen haben. Immer die ewige Frage, also auch da die große Frage, gehe ich jetzt in den klassischen Anwaltsberuf, gehe ich in die Rechtsanwaltskanzlei oder mache ich was anderes? Und für mich hat sich die Frage relativ leicht beantworten lassen, weil ich was mit Digital und Digitalbranche machen wollte. Und das ging damals eigentlich nur in Unternehmen und auch überwiegend nur in Startups. Also es gab in den 2000er und dann 2010er Jahren, da war auch die Digitalbranche in Deutschland gerade so am Anfang. Also da waren die meisten Unternehmen in der Startup-Phase und das war auch für mich dann der Weg. Also ich habe dann gesagt, ich will eigentlich in so ein Digital-Startup. Ist jetzt auch relativ egal, in welcher Branche das stattfindet. Hauptsache, die sind digital first. Also die machen wirklich, das ist jetzt nicht ein Unternehmen, was dann irgendwie Digitalisierung draufgepackt hat, sondern wirklich ein Unternehmen, was mit diesem Mindset auch gegründet und geführt wird. Und das war bei mir tatsächlich ein Online-Reisebüro. Das klingt vielleicht so ein bisschen lame. Als ich das mir jetzt in Vorbereitung überlegt hatte, dachte ich so, Online-Reise, da haben die meisten Leute bestimmt überhaupt keine Vorstellung. Aber das war wirklich in den 2000er Jahren, 2010er Jahren war so Touristik halt das große digitale Schlachtfeld oder eines der großen digitalen Schlachtfelder, wo wirklich viel passiert ist.
Und man darf ja nicht vergessen, wie lang das her ist. Ja, also weil das ist ja immer so mein Fail. Immer wenn ich denke, ja, 2000er, Anfang 2000er, ich muss nochmal nachrechnen, wie lang das her ist, weil du hast ja immer das Gefühl, das war vor 10 Jahren. Nein, war's nicht. Mhm. Also wir sind ja alle schon ein bisschen älter und das war damals der heiße Scheiß. Da ging das doch ganz, ganz groß los mit überhaupt Online-Reisebüros, Vergleichsportalen, dass du überhaupt Hotels online buchen konntest. Das war ja ganz, ganz neu und davor sind wir ja alle vor Ort ins Reisebüro gestiefelt. Mhm. Also ja. Von daher auch da wieder so ein ganz neues Gebiet, das scheint irgendwie so dein Ding zu sein, ne? Digital first, wie du es gesagt hast. Warum hast du trotzdem gesagt, ich meine, du hättest ja auch digital selbst was aufsetzen können, also Rechtsberatung in Selbstständigkeit zu digitalen Themen. Was hat für dich dagegen gesprochen?
Ja, ich würde sagen, das war auch eine Überlegung, die ich hatte, ob ich jetzt diese Expertise vielleicht in eine Kanzlei einbringen kann, also egal ob jetzt meine eigene oder die von eine bestehende Kanzlei zum Beispiel oder vielleicht selber ein Unternehmen gründe, aber ich hatte nicht so die zündende Idee, also egal wie oft ich darüber nachgedacht hatte, es war irgendwie alles, mir fehlte so ein bisschen die gute Geschäftsidee, von der ich auch wirklich überzeugt war und das in der Kanzlei wiederum, das war mir, das hatte ich halt schon im Referendariat ja hoch und runter erlebt, in den ganzen Anwaltsstationen, auch in der Wahlstation. Ich war in 3 oder 4 verschiedenen Kanzleien, auch als Nebentätigkeit. Und ich muss sagen, ich fand das immer, das war nicht der Ort, an dem Digital First passiert ist. Also das war einfach, die meisten Kanzleien waren wirklich doch sehr altbacken, traditionell, das jetzt gar nicht negativ gemeint, das ist halt das Berufsbild, was dort so vorherrschte, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man dort mit Digitalisierung ernsthaft jetzt große Sprünge macht. Da ist man dann, wenn überhaupt, der Exot in sowas, und das war nicht mein Mindset, was ich wollte. Also ich wollte diesen Startup-Lifestyle, glaube ich, haben. Was das ist, das kann ich dann gleich noch erklären, aber das ist eben ein sehr intensives Lebensgefühl, was einfach nicht kompatibel ist mit dieser klassischen juristischen Arbeitswelt.
Ja, erzähl doch gleich mal, was ist denn Startup-Lifestyle?
Also Startup-Lifestyle bedeutet einfach, dass man sich, man bewirbt sich dann als Absolvent bei einem solchen Unternehmen. Das sind oft eben frisch gegründete Unternehmen, die vielleicht gerade eine Finanzierungsrunde bekommen haben oder die es vielleicht schon ein bisschen länger gibt, die jetzt dann an der Stelle sind, wo sie einen Juristen brauchen. Also das ist ja in der Regel nicht die erste Einstellung, die man so macht in so einem Startup, dass man sagt, lass uns mal einen Juristen einstellen als Mitarbeiter Nummer 2, sondern das ist in aller Regel, sind da erstmal Leute, die das Produkt aufbauen, Leute, die vielleicht Ahnung von Marketing haben, die eben solche Kompetenzen mitbringen. Aber dann ab einer gewissen Größe, so irgendwo um die 50, 100 Mitarbeiter, fangen diese Startups, und dann kann man sich streiten, ob das überhaupt noch ein Startup im engeren Sinne ist, aber ich würde sagen, ja, dann fangen die meist an, auch in juristische Schwierigkeiten zu kommen. Dass sie dann einfach merken, Mist, unser Business skaliert jetzt so stark, dass wir irgendwie da juristische Unterstützung brauchen und halt nicht nur die AGB aus dem Textgenerator im Internet nehmen, sondern vielleicht jemanden haben, der wirklich weiß, wie man die schreibt, und dass wir vielleicht auch jetzt erste Rechtsstreite haben mit Kunden oder mit Lieferanten, oder mit Wettbewerbern, wo wir uns einfach überlegen müssen, wie wir uns da positionieren. Und das wird dann den meistens den Geschäftsführern zu viel, und dann holen die Juristen. Und dieser Startup-Lifestyle ist einfach geprägt davon, dass man sehr viel arbeitet häufig, also mindestens genauso viel wie in einer Kanzlei, auch eher so Großkanzlei-Dimensionen. Das waren bei mir auch in den ersten 5 Jahren, ich habe, glaube ich, auch 60 Stunden oder mehr in der Woche gearbeitet, das auch am Wochenende. Das war eine normale Erwartungshaltung. Dafür hat man dann halt auch ein gewisses Ownership. Also in diesen Startups, in den meisten ist es ja so, dass man beteiligt wird oder zumindest auch dann sozusagen irgendein Incentive bekommt, auch wenn dann das Startup den Exit macht, also sprich, wenn es dann verkauft wird oder wenn es an die Börse geht oder irgendein anderes Unternehmensziel erreicht. Und man ist halt, es ist halt einfach eine sehr egalitäre Struktur auch in diesen Startups, in der man auch echt viel mitgestalten kann, aber eben auch immer mit der Kehrseite, dass man auch viel Verantwortung hat und auch sehr schnell viel Verantwortung übernehmen kann.
Klingt auf jeden Fall super spannend. Was würdest du sagen, hast du für dich aus dieser Zeit mitgenommen? Welche Erfahrungen konntest du so mit dem Berufseinstieg sammeln, die du sonst vielleicht nicht hättest sammeln können? Vielleicht welche Skills konntest du dir aneignen oder wie Gamer sagen würden, wie hoch hast du einen Charakter gelevelt da?
in dem ersten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, in diesem Online-Reisebüro, deren Spezialität war es eben, diesen Buchungsprozess ins Internet zu bringen. Das, wie du vorhin schon gesagt hast, das war eben bis in die 1990er Jahre und auch teilweise heute noch geht man ja in so Reisebüros, also so physische Reisebüros, wo man dann, da sitzt man dann gegenüber von so einem Reiseverkehrskaufmann oder einer Reiseverkehrskauffrau, und die hat dann so einen bunten Katalog, so einen Reisekatalog, und da werden dann irgendwelche Codes rausgeschrieben, die werden dann in so ein altbackenes, monochrome, farbenes Buchungssystem eingetippt. Und dann kriegt man seine Reise, und das, was das Startup gemacht hat, war praktisch diesen Prozess zu digitalisieren und zu sagen, du kannst jetzt einfach auf unsere Internetseite gehen und dann später auch in unsere App und kannst einfach die Reiseleistung direkt im Internet buchen. Und zwar ohne, dass da irgendjemand dazwischen ist. Also du drückst auf den Knopf und dann weiß der Veranstalter deiner Reise, dass du kommst. Also das Hotel oder die Fluggesellschaft oder eben der Pauschalreiseanbieter. Und das war ein Arbeitsfeld, was eben auch sehr stark davon geprägt war, dass die alten Inhaber oder die alten Marktteilnehmer in der Touristik total Angst hatten vor diesen Online-Startups. Also diese klassischen Reisebüros, die haben diese Digitalisierung mehr oder weniger verschlafen, das kann man so sagen. Die haben, glaube ich, immer geglaubt, dass die Leute immer wieder ins Reisebüro gehen werden, was einfach inzwischen auch nicht mehr stimmt. Und die hatten dann wirklich so ein bisschen Angst vor diesen Startups, und auch zu Recht, weil die Startups sehr aggressiv in diesen Markt eingedrungen sind, und das hat dann dazu geführt, dass die natürlich auch sehr viele Rechtsstreite vom Zaun gebrochen haben. Und das ist so das, was ich mitgenommen habe, ist halt sehr viel. Also meine Spezialisierung war gewerblicher Rechtsschutz in dem Unternehmen. Ich habe mich praktisch darum gekümmert, um diesen ganzen grünen Bereich. Also es geht so um Kennzeichenrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, immer in Auseinandersetzung mit eben den Wettbewerbern, also quasi den Wettbewerbern oder eben den verschiedenen Unternehmen, die diese Reiseleistungen angeboten haben, die halt auch Wettbewerber sind, weil sie ja auch selbst die Leistung direkt verkaufen. Und das war sehr viel eben Rechtsstreite, aber auch so ein bisschen Rechtsgestaltung, wie dann die Werbeanzeigen oder die Internetseiten auszusehen hatten. Und das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war halt sehr aggressiv. Das heißt, wir hatten sehr viele Rechtsstreite und die fanden halt oft auch im Eilrechtsschutz statt. Das heißt, wir waren dann sehr oft an so spezialisierten Kammern an den Landgerichten und haben uns dann über Fragen eben aus dem UWG, aus dem Markengesetz, aus all diesen ganzen grünen Bereichs Gesetzen gestritten. Und das, also nur damit man sich das mal so vorstellen kann, das waren dann eben oft Fälle, in denen es darum ging, wie ranke ich in der Suchmaschine. Also diese Online-Reisebüros waren halt sehr gut da drin, sich in den Suchmaschinen optimal zu platzieren. Die waren dann immer an Platz 1 oder Platz 2, oft noch vor dem eigentlichen Anbieter, also vor dem Hotel oder vor der Airline oder vor dem Pauschalreiseanbieter. Und da wurde dann drum gestritten, wie das zustande kommt und wie oft man jetzt in seine Werbeanzeige reinschreiben darf, dass man auch Reisen anbietet von Lufthansa oder eben Hotels von Steigenberger oder von TUI. Wie oft darf ich jetzt diesen Namen in der Anzeige erwähnen? Wie oft darf ich den auf meiner Website erwähnen? Ohne dass der Kunde denkt, also der Endkunde, der das Ganze dann bucht, dass er jetzt eigentlich beim Anbieter direkt gebucht hat. Das waren oft so die Rechtsstreite, und da gibt es eine ganz komplizierte Rechtsprechung dazu, wann man das darf und wie man das darf, zum Beispiel in dieser Suchmaschinenwerbung. Und da habe ich auch meinen kleinen Anteil dran gehabt an der Rechtsprechung.
Ja, das ist doch nett. Und das schon. Ja, in den ersten Jahren des Berufseinstiegs ist doch mega, sich so zu spezialisieren und so eine Nische für sich zu finden, die einem richtig Spaß macht. Du warst, glaube ich, 5 Jahre, ne? Warst du da? Dann hast du ja. Dir sozusagen einen, wir haben ja gesagt, wir reizen das aus. Dann,
absolut,
dann hast du, go for it. Dann hast du dir ein neues Game gesucht. Mhm. Der nächste Level war dann schon ein bisschen spielerisches Power-Up, könnte man eigentlich sagen. Wo bist denn dann hingewechselt und wofür warst du da zuständig? Das war ja dann schon ein bisschen was anderes.
Ja, ich war dann so nach 5 Jahren, war dann Touristik irgendwie so langsam ein bisschen schal geworden. Und man muss auch fairerweise sagen, dem Startup ging es auch nicht mehr so gut. Ne? Also diese Startups haben ja oft so einen sehr kurzen Lebenszyklus. Und in dem Fall war das so, dass das dann einfach auch aufgekauft und absorbiert wurde von einem anderen Unternehmen. Das passiert halt häufig, dass man dann irgendwann auch über den eigenen Exit nachdenken muss. Und ich habe dann halt auch gesucht, was gibt es noch in der Digitalbranche, wo ich irgendwie meine Fähigkeiten einbringen kann und wo ich auch noch was lernen kann. Und dann bin ich tatsächlich ins Gaming gestolpert, muss man fast sagen. Also es gab so eine Stellenanzeige, auf die ich dann gestoßen bin, von einem Unternehmen, was so asiatische Spiele nach Europa und Nordamerika gebracht hat. Die haben praktisch diese Spiele importiert. Also das muss man wissen. Es gibt im asiatisch-pazifischen Raum gibt es halt eine sehr, sehr eigene Spielkultur, also Computerspiele, die speziell für diese Märkte dort entwickelt werden, die sind für uns Europäer oder so Leute in der westlichen Welt, sind die oft so ein bisschen exotisch und die sind oft auch nicht lokalisiert in europäische Sprachen. Das heißt, das Unternehmen hatte quasi diese Aufgabe, dann diese Spiele erstmal zu lokalisieren, die irgendwie spielbar zu machen in Europa und in Nordamerika. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und da habe ich mich dann beworben auf so eine Stellenanzeige hin. Und die haben mich tatsächlich genommen. Und das war quasi mein Einstieg ins Gaming.
Und da hast du ja letztlich, guck mal, Japanologie. da konntest du es ja letztlich wieder ein Stück weit kombinieren, Japan und Gaming-Welt. Ich habe nämlich gelesen, dass, ich weiß nicht mehr wo, ich suche es nochmal raus, in Japan inzwischen mehr Handy-Games gespielt werden als Spiele am Rechner. Fällt mir gerade an. Und Japan ist ja sowieso so die Gaming-Nation schlechthin. Ich weiß nicht, ob das für den gesamten asiatischen Raum gilt, aber für Japan hatte ich es gelesen, weil die Leute so viel Zeit in U-Bahn und so weiter dafür nutzen können. Deswegen soll das da also unfassbare Ausmaße angenommen haben. Wie das in Deutschland aussieht, da kommen wir gleich noch dazu. Sondern das heißt, was war rechtlich da für dich in dem Thema drin? Dann Lizenzierung, Vertriebsverträge oder auch tatsächlich Kontaktvermittlung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, also das Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, ist so in der Gaming, im Gaming-Jargon das, was man einen Publisher nennt. Also das sind eben die, die die Spiele nicht selber entwickeln, sondern die einfach nur vertreiben in bestimmten Regionen der Welt. Und das heißt, der Schwerpunkt lag auf so Publishing-Verträgen. Also wir haben praktisch mit diesen asiatischen Unternehmen Publishing-Verträge geschlossen. Die haben gesagt, ihr kriegt jetzt hier unser Spiel, das ist quasi fertig entwickelt. Und wir geben euch den Source-Code, ihr packt das bei euch auf einen Server und bietet das dann eben an. Das waren also Multiplayer-Online-Spiele, das heißt, die konnte man jetzt auch nicht einfach in eine Kiste packen und dann verkaufen im Laden, sondern die musste man irgendwie betreiben. Also da brauchten dann auch der Publisher eine eigene Server-Infrastruktur. Und in diesen Verträgen steht dann praktisch drin, was kriegt denn jetzt das Entwicklerunternehmen dafür? Die kriegen in der Regel eben einen Anteil von dem, was dann an Umsätzen erlöst wird. Und der Publisher kriegt den anderen Anteil.
Ja, wahrscheinlich so Dinge dann, wenn du sagst, das war sehr spezifisch für einen asiatischen Markt, dann ja wahrscheinlich so Bedingungen, was darf abgeändert werden oder muss abgeändert werden, damit es für den europäischen Markt überhaupt taugt.
Genau. Das heißt, wir haben im Prinzip auch die ganze Lokalisierung gemacht. Also wir haben es überhaupt oft das erste Mal ins Englische, Deutsche, Französische und so weiter übersetzt und auch eben bestimmte Dinge modifiziert, die einfach keinen Sinn ergeben für Leute außerhalb dieser, was weiß ich, japanischen, koreanischen oder taiwanesischen Bubble, in der das existiert. Und oft musste man auch das Gameplay dann ein bisschen modifizieren, weil es einfach zu grindy war. Also es war einfach, man musste da quasi sein ganzes Leben investieren, also sein echtes Leben an Spielzeit investieren, um da irgendwie Fortschritte zu machen. Das heißt, wir haben es dann so ein bisschen eine Light-Variante davon auch teilweise gebaut. Und das, genau, das stand dann in den Verträgen drin. Also wie stark dürfen wir das modifizieren und auch, ja, wie dürfen wir das bewerben und so weiter. Und das war, es war super interessant, also mit diesen ganzen Spielestudios zusammenzuarbeiten. Und teilweise war es dann auch so, dass diese Spielestudios dann ihren Betrieb auch eingestellt haben. Die haben dann einfach kein weiteres Spiel gemacht und haben die gesagt, wollt ihr nicht gleich unsere ganze Company kaufen? Dann haben wir teilweise auch eben kleinere Spielestudios gekauft und so absorbiert in dieser größeren Struktur. Das war dann eher so M&A. Das, also hatte ich bis dahin auch nicht so viel Erfahrung mit, aber das kam dann auch das erste Mal, dass man also wirklich so Unternehmenskaufverträge auf dem Tisch hat. Die habe ich nicht selber erstellt, das waren dann in der Regel externe Kanzleien. Aber ich hatte natürlich da eine Vermittlerrolle, oft zu denen, die dann da auf der anderen Seite saßen oder zu unserer Geschäftsleitung. Und was halt auch noch besonders war, dass dieser erste Arbeitgeber im Gaming, das war einfach auch eine Aktiengesellschaft. Das heißt, die hatten halt auch all die Strukturen, die eine Aktiengesellschaft so hat. Das heißt, da muss man Hauptversammlungen organisieren, da geht es dann auch darum, Kapitalmarktmaßnahmen zu machen. Also da wird dann mal hier eine Anleihe ausgegeben oder da werden neue Aktien emittiert und so weiter. Und das war einfach auch super spannend. Also das war so meine erste richtig große Berührung mit dem Gesellschaftsrecht. So, also diese, vor allem auch auf dieser Spielstufe Aktiengesellschaft, jetzt nicht nur die normale GmbH oder GbR, sondern wirklich, das ist dann schon ein bisschen eine andere Hausnummer, weil es dann auch oft so ins Wertpapierrecht und ins Kapitalmarktrecht und so übergeht.
Absolut, gleich in die Vollen. Ich habe mich gedanklich eben ganz kurz aufgehangen, als du gesagt hast, ja, der Spieler muss sein ganzes Leben investieren. Ich war schon wieder bei Squid Game.
Ja, diese Assoziation wollte ich jetzt nicht herstellen, aber ja, also nicht im engeren Sinne, also man muss dann nicht, man darf am Leben bleiben, aber
zeitlich,
ja, also das
zeitlich betrachtet.
Es ist tatsächlich so, dass diese asiatischen Spiele aus diesen südostasiatischen Märkten, dass die oft so gebaut sind, dass man relativ oft repetitive Handlungen hat, also einfach dasselbe stundenlang machen muss in diesen Spielen, um dann eben auch einen Spielfortschritt zu erzielen. Und das ist so für den westlichen Markt. Am westlichen Markt ist das nicht so üblich. Da will man mehr Abwechslung.
Ja, das finde ich auch super nervig. Also finde ich in Spielen wirklich super, super nervig. Mit sowas verlierst du mich auch dann. Ja, bin ich eben abgebogen und war schon geistig bei der Frage, das rechtlich in den deutschen Markt zu transferieren, halte ich für schwierig, aber gut.
Ja.
Ja, kleiner Insight. Ich verlinke euch mal in den Shownotes, wer die Serie nicht kennt. Ich verlink's mal. Sehr abstruse Serie. So, ich habe es vorhin schon gesagt, das Gaming-Verhalten in Japan, vor allem in Japan, ist sehr, sehr speziell. Jetzt bist du ja noch einen Schritt weiter gegangen. Deswegen kannst du jetzt noch schöner Japan und Deutschland vergleichen, um mal wieder irgendwie so eine Phrase einzuflechten. Du hast als nächstes quasi deinen richtigen Stamm gefunden. Bist du Inno Games gewechselt? Das sollte nicht der Endgegner werden, sondern eher ein Teammate. Und vielleicht für alle, die so wie ich oder nicht wie ich früher Stunden damit verbracht haben, Games zu zocken, vielleicht magst du mal kurz erklären, was genau macht InnoGames, damit wir das so ein bisschen einsortieren können. Weil das sind ja, Spiele gibt es ja viele auf dem Gaming-Markt. Das ist aber eben nichts für Konsole, ja, oder diese klassischen Spiele. Es ist nichts Xbox, nichts PS5. Erzähl mal.
Ja, also es gibt im Prinzip im Gaming gibt's so verschiedene Art und Weisen, wie man sein Game bekommen kann. Also woher kriegt man sein Spielerlebnis? Und die bis vor wenigen Jahren, bis es quasi die Smartphone-Revolution gab, war das im Wesentlichen waren das Spielekonsolen oder PCs. Also man hat entweder sich einen Heim-PC gekauft, mit dem man dann die Spiele spielt, oder eben so eine Spielkonsole, also so einen Kasten, den man sich dann da ans Wohnzimmer stellt, oder vielleicht auch eine tragbare Konsole. Das gab es ja auch schon immer, also den Gameboy, den ich am Anfang erwähnt habe oder so. Aber der wirkliche Umbruch ist ja dann passiert, als die Smartphones auf den Markt kamen. Also so mit der Einführung des iPhones 2007 war das, glaube ich. Und dann eben diesem riesigen Aufholmarkt, oder diese ganzen neuen Produkte, die auch auf den Markt kamen, die halt Smartphones, Tablets, die dieses Bedürfnis der Menschen irgendwie bedient haben, danach so etwas in der Hand zu haben, was sie immer dabei haben, und irgendwie digitale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben so zu ermöglichen. Und das ist das, was wir bei InnoGames machen. Also wir entwickeln praktisch Spiele spezifisch für diese Alltagsgeräte, also für in Smartphones, für Tablets. Man kann die Spiele auch auf dem PC spielen, also man kann die auch einfach in einem Browser spielen. Im Prinzip jedes Endgerät, was einen Browser betreiben kann, da kann man die Spiele auch spielen. Das geht auch. Und das ist eigentlich sogar das, woher InnoGames kommt. Also hat ursprünglich mal angefangen als eine Browser-Games-Firma, ist aber inzwischen doch sehr stark eine Mobile-Firma, die im Prinzip die Spiele dann für die App-Stores entwickelt, also für Apple App Store, für den Google Play Store, aber auch für die ganzen anderen Stores. Und diese Spiele, wir machen primär Strategiespiele und Simulationen. Also das ist schon auch ein sehr, sehr deutsches Verhalten. So, also viele deutsche Games-Unternehmen sind in diesem Bereich aktiv. Deutschland ist traditionell ein sehr großer Ort für Strategiespiele und für Simulationen. Und das machen wir auch. Also wir haben zum Beispiel das Spiel, was du, glaube ich, auch kennst, was du auch gespielt hast, ist Die Stämme. Der Name fiel ja immer schon mal im Laufe des Gesprächs. Das ist so ein Mittelalter-Spiel, in dem man so Eroberungen macht. Also so ein schon sehr konfliktlastiges Spiel, so ein im Prinzip so ein Echtzeit-Multiplayer-Spiel oder eben dann so Aufbaustrategiespiele, auch ein sehr deutsches Genre. Das ist zum Beispiel unser größtes Spiel, das Forge of Empires. Da baut man so eine Stadt über mehrere Zeitalter hinweg. Und das kann man alles sehr schön auch auf mobilen Endgeräten inzwischen spielen.
Bietet sich ja an. Ja, ich habe ganz viel Stämme gezockt. War eine Zeit lang auch sehr erfolgreich. Mhm. Ich habe aber eine niedrige Frustrationstoleranz. Also bin einmal auf mittlerer Ebene, würde ich sagen, war ich schon recht erfolgreich, völlig gescheitert dann. Und dann einmal richtig groß mit dabei und dann hatte ich keinen Bock mehr, nachdem das schiefgegangen ist. Aber er war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und mein Logo war ein Totenkopf mit Harlequinsmütze. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was der Zusatz war, aber Pappnase irgendwas. Ich hab's geliebt, das Spiel. Ich habe überhaupt im Studium wahnsinnig gern gezockt. Und das war halt irgendwie was ganz Neues. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte da noch gar kein Smartphone. Nein, kann unmöglich gewesen sein. Also immer nur auf dem Rechner gezockt und da war das so eine ganz nette Sache, die du relativ kostengünstig als Student abends machen konntest. Und der Reiz war natürlich, dass du dich mit Freunden verabreden konntest. Und das heißt, Stämme haben wir gezockt und dann natürlich die Klassiker, auch Command & Conquer. Das war natürlich, oder Age of Empires ist ja auch Aufbauspiel, letztlich ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber Stämme war eben auch immer sehr hoch im Kurs. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als wir dann aufeinander trafen. Ich glaube, über euren Pressesprecher, über Marc.
Ja.
Ich weiß nicht mehr wie. Wahrscheinlich über einen Beitrag zu Die Stämme. So, jetzt hast du schon gesagt, das hat sich alles sehr stark in Richtung mobile Endgeräte entwickelt. Das scheint also in Deutschland eine identische Entwicklung, das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wie in Japan zu sein. Ist es so, dass PC, weil ihr könnt das ja wahrscheinlich sehen, was wie oft aufgerufen oder genutzt wird, haben tatsächlich bei uns auch die mobilen Endgeräte, die Browser-Games auf dem PC komplett abgelöst, würdest du das so sagen, oder läuft das schon noch?
Ja, man kann das, glaube ich, mit Ja beantworten. Also allgemein, für InnoGames ist das noch ein bisschen anders, weil wir noch sehr viele Spieler haben, die halt aus dieser Browser-Games-Tradition kommen und die Spiele auch immer noch im Browser spielen. Das sind einfach, hat ja auch seinen Vorteil. Also so ein Browser-Fenster kann ich halt überall öffnen. Das kann ich auch auf meinem alten Laptop öffnen, den ich noch irgendwo in der Ecke stehen habe. Oder kann das auch vielleicht sogar auf Arbeit machen. In der Pause mache ich mir einfach ein weiteres Browser-Fenster auf und spiele dann halt da eine halbe Stunde. Das heißt, bei uns ist das noch relativ, würde ich sagen, 50-50. Das ist ungefähr die Hälfte des Umsatzes oder der Spielaktivität noch im Browser stattfindet. Aber wir sind auch nicht repräsentativ. Wir sind, glaube ich, der größte Browserspielhersteller der Welt inzwischen, weil eben der Markt auch so klein ist. Also das ist nicht repräsentativ. Man muss sagen, Mobile ist einfach, das ist also wirklich ein, ich glaube, hier passt der Begriff auch, das ist wirklich so eine Zeitenwende oder so ein Gamechanger, um mal wieder eine Floskel zu benutzen. Das ist wirklich der große Durchbruch gewesen. Also in den 2010er Jahren ist Mobile entstanden, also Mobile-Spiele, und inzwischen ist es nicht mehr wegzudenken. Und es ist, wenn man sich jetzt den deutschen Markt anschaut, also wir haben in Deutschland ungefähr 10 Milliarden Euro Jahresumsatz mit Spielen, also die Leute kaufen für 10 Milliarden Euro Spiele im Jahr, und davon entfallen ungefähr aktuell 3 Milliarden auf mobile Spiele und die anderen 7 dann auf eben Konsole und PC. Das ist aber, der Trend ist steigend. Also diese 3 Millionen, das sind jetzt die Zahlen aus 2023. Ich glaube, ich kenne jetzt die Zahlen aus 2024 noch nicht. Die werden jetzt sicherlich demnächst veröffentlicht. Der Trend steigt seit Jahren, und irgendwann werden wir sicherlich dahin kommen, dass einfach der Mobile-Anteil der überwiegende ist. Das ist meine Prognose, weil wir eben so viele Geräte haben. Also 80% oder mehr der Deutschen und auch in den meisten Industrieländern haben ja ein Smartphone oder haben ein Tablet. Das heißt, wir haben einfach eine super große Install-Base. Also wir haben super viele Geräte, auf denen man die Spiele spielen kann. Und ich muss mir halt, wenn ich so ein Gerät habe, nicht extra Hardware kaufen. Also ich muss mir jetzt eben nicht den teuren 2.000 Euro Gaming-PC bauen, oder ich muss mir nicht eine Konsole, eine Xbox oder eine PlayStation oder eine Nintendo Switch oder was auch immer kaufen, sondern ich kann mein Alltagsgerät benutzen, um zu spielen, wenn ich das eben genau möchte. Und zwar in der S-Bahn irgendwo, wenn ich unterwegs bin. Das ist einfach ein Riesenvorteil.
Ja. Ich muss gerade so schmunzeln, weil als du gesagt hast, hier kann man den Begriff Zeitenwende wirklich mal benutzen. Hast du auch gerade Olaf Scholz im Ohr?
Immer. Scheiße. Immer. Ja. Ja, der hat es leider verbrannt.
Ja, oder? Fand ich auch. Ja, lassen wir so stehen. Und ich fand es ganz zauberhaft, wie du gesagt hast, ja, das kann man auch auf der Arbeit, also in der Pause, kann man ein weiteres Fenster aufmachen. Das gilt auch für zu Hause. Das finde ich das Einzige, was wirklich immer noch dafür spricht, im Browser auf dem PC zu zocken. Du hast ja manchmal Wartefristen, bis irgendwas entwickelt ist oder so. Mhm. Und da finde ich es ganz spannend, nebenher was anderes zu machen. Ich weiß nicht, wie es auf dem Handy ist, aber ich gehe davon aus, wenn ich es ausmache, entwickelt sich trotzdem alles weiter oder ist das dann pausiert?
Das Spiel geht weiter. Also auf dem Handy ist es genauso. Immer wenn ich mich einlogge, kann ich sozusagen dann Spielaktionen ausführen, aber das Spiel läuft praktisch weiter. Es ist sozusagen ein Runner-Game. Also das läuft einfach immer und immer weiter. Und wenn ich nichts mache, dann kann es halt passieren, dass ich irgendwas verpasse im Spiel, aber ich kann jederzeit
zum Beispiel einen Angriff.
Zum Beispiel, ja, bei Tribal Wars ist das also, bei Tribal Wars darf man nicht schlafen. Ich bin sowieso begeistert, dass du dieses Spiel gespielt hast. Das ist wirklich, also ich finde das Spiel zu hardcore. Ich würde es, glaube ich, nicht über längere Zeit spielen können, weil das so ein Spiel ist, wo ja praktisch jeder gegen jeden kämpft, also diese Stämme gegeneinander. Das sind ja dann nicht nur Einzelspieler, sondern auch Gruppen. Und das läuft ja 24 Stunden am Tag, das Spiel. Das heißt, wenn du schläfst oder den Fehler machst, irgendwie vom Gerät wegzugehen, dann kann es eben sein, dass du angegriffen wirst und dass dann dein Stamm oder dein Dorf übernommen wird. Und deswegen gibt es eben auch die Beobachtung, dass viele der Spieler, das sehen wir, dass die so Zeitzonen verteilt spielen. Also da gibt es dann einen Spieler in Deutschland, der den Account spielt, und dann gibt es noch einen in USA, der den Account spielt, und einen in Australien oder so. Dann teilen die sich in die Zeitzonen ein, damit die eben 24 Stunden am Tag Coverage haben dafür dieses Spiel. Also und wenn man da eben eine Minute nicht aufpasst, dann ist das Spiel auch vorbei. Ne? Also es ist ja ein Nullsummenspiel, das heißt, es gibt auch Verlierer und die scheiden dann aus dem Spiel aus. Das ist es natürlich schon echt hardcore. Und ich glaube auch, so ein Spiel würden wir bei InnoGames nicht normal entwickeln. Also nicht in der aktuellen Zeit, weil das ist einfach, da muss man schon echt tough sein, um das zu spielen.
Ja, wie gesagt, es ist sehr lange gut gegangen, irgendwann nicht. Und dann musst du halt wieder von komplett vorne beginnen. Mhm. So, und das habe ich eben zweimal gemacht und einmal sehr erfolgreich. Und dann, wie gesagt, meine Frustrationstoleranz ist dann begrenzt. Ja, so, da kommen wir zu einem anderen guten Punkt, weil du gerade gesagt hast, man muss ja so im Prinzip permanent das Ganze überwachen bei einigen Spielen, nicht bei allen.
Ja.
Ich habe eine Studie gelesen, die befasste sich zum einen damit, welche Nationen spielen besonders viel. Wir haben jetzt schon über ein paar Nationen gesprochen, aber auch mit der durchschnittlichen Spieldauer. Und was mich umgehauen hat, das hätte ich nämlich nicht gedacht, welche Nationen ganz vorne liegen. Ich glaube, es ist eine Studie aus, ich weiß nicht genau, 2020, 2019. Auf Platz 1 lag nicht etwa Japan, das war nur Platz 5, auch nicht die USA, die waren auf Platz 9, Deutschland lag auf Platz 1. Hast du berufsbedingt wahrscheinlich schon gewusst? Mich hat es sehr überrascht. Glaubst du, die Befragtenanzahl war ja ein bisschen überschaubar? Hältst du die Studie für repräsentativ? Sind das auch eure Erfahrungen?
Also, ich so muss sagen,
im internationalen Austausch?
Ich glaube, das sind alles Tribal Wars-Spieler, die einfach nicht schlafen. Deswegen sind die vielleicht so weit vorne. Aber also ich finde die Studie nicht so repräsentativ.
Das waren wenig Leute, ne?
Ja, es waren, dies methodisch oder methodologisch ist die ein bisschen fragwürdig, ne? Also die haben tatsächlich, das ist eine Selbstbefragung, also so eine, man hat da quasi 5000 Leute oder so befragt und die haben dann aus diesen ganzen Ländern verteilt. Also es sind doch nicht so viele pro Land. Wenn man nur 5000 befragt, Personen auf der ganzen Welt, dann ist immer so ein bisschen die Frage, ist das auch sinnvoll verteilt? Und die Leute haben natürlich Angaben nach ihrer Lebenserfahrung gemacht, ob das jetzt wirklich stimmt, dass die Deutschen am meisten spielen, also am längsten. Ich glaube es nicht. Und die Studie ist auch schon ein bisschen alt. Also die ist aus 2019. Mhm. Ist diese Limelight-Studie. Neuere Studien sagen ja eher, dass vor allem China und Indien ganz weit vorne liegen. Und genau die Länder sind jetzt in der Studie auch damals nicht abgefragt worden. Also in dieser Limelight-Studie hat man gerade diese großen Märkte gar keine Daten erhoben, was ich auch schon wieder ein bisschen zweifelhaft finde. Also man hat sich da sehr stark auf westliche Märkte eingeschossen oder so klassische Gaming-Länder wie Japan, Korea, Taiwan. Und das fand ich, das stellt so ein bisschen, wird die Frage auf, ob das wirklich stimmt mit dem, dass die Deutschen am meisten spielen. Ich glaube inzwischen, dass tatsächlich mein Bauchgefühl, das ist, dass das nach wie vor eher die asiatischen Länder sind und dass es vor allem diese großen Länder sind wie Indien und China, wo einfach sehr viel gespielt wird und wo ja auch inzwischen dann die Regierung teilweise sich genötigt sehen, einzuschreiten, um da Maximalspieldauern zu verhängen. Also in China zum Beispiel gibt es ja inzwischen auch Gesetzgebung, die sagt, man darf sowieso erst ab einem gewissen Alter spielen und dann auch nur eine bestimmte Zeit am Tag.
Ja, das ist ein Punkt, das zu diskutieren ist wahrscheinlich je nach Perspektive sogar nachvollziehbar. Auch das mag vielleicht in der Studie nicht repräsentativ gewesen sein, aber die kam auf durchschnittliche Spieldauern, glaube ich, von 6,92 Stunden pro Woche. Mhm. Das klingt jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht viel. Ja. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wenn du richtig gerade ein neues Game hast, dann spielst du das gerade am Wochenende, nicht pro Woche, dann reicht das nicht für einen Tag. Also wenn ich da zurückdenke an meine Studiezeiten, wenn du eben gerade keine Hausarbeit hattest oder keine Klausur und hast dich abends rangesetzt, das konnte schon bis zum nächsten Morgen gehen, da hast du dann quasi dein Wochenkontingent oder zwei Wochenkontingent an einem Wochenendtag aufgebraucht. Habt ihr dazu irgendwelche Erfahrungen, Zahlen, Werte? Wie lang spielt der Durchschnittsgamer so pro Tag, pro Woche?
Ja, also diese 6,9 Stunden, die du gesagt hast, das ist eben aus der Studie von 2019. Ich glaube, die neueren Studien, ich hatte jetzt so eine YouGov-Studie aus 2023 gelesen, die hat gesagt, dass in der Spitze sind wir schon eher bei 10 Stunden. Also die Tendenz ist, glaube ich, da auch steigend, zumindest in den führenden Ländern, was ja immer noch relativ wenig ist, wie du sagst. Also das ist ja quasi eine Stunde am Tag. Wenn ich 9 Stunden oder so oder 6 bis 10 Stunden in der Woche spiele, dann bin ich so bei ein und ein bisschen Stunden am Tag. Das erscheint mir echt unrealistisch wenig, gerade wenn man eben viel Spieler sieht, aber man muss eben doch sagen, das sehen wir ja auch in unseren Zahlen, die wir eben von unseren Spielern erkennen. Es gibt Spieler, die wie du damals im Studium oder wie ich damals im Studium sehr viel spielen, die wirklich das als ihr primäres Hobby verstehen. Und dann gibt's aber auch Leute, die spielen ganz oberflächlich. Die spielen wirklich nur, wenn die in der S-Bahn sitzen und nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Dann machen die mal kurz Candy Crush auf und dann spielen die halt mal ein Level. Und dann machen die das auch wieder zu und vergessen für die nächsten zwei Wochen, dass die das Spiel gespielt haben. Und machen es erst wieder auf, wenn eben sich eine Situation ergibt. Und Das ist, also wir unterscheiden wirklich zwischen Hardcore, Midcore, Casual Gamern und Hyper Casual. Also Hyper Casual sind wirklich die, die im Extrem punktuell nur spielen, und das ist die große Mehrheit. Also die Casual und die Hyper Casual Spieler sind zahlenmäßig in der Mehrheit. Diese Hardcore, Midcore Gamer, das sind ja so Leute wie vermutlich wir, die irgendwann mal in ihrem Leben so eine Phase hatten, wo sie das sehr intensiv gespielt haben und die das dann vielleicht auch so ein bisschen habitualisiert haben, und dann zieht sich das so durchs Leben, dass die wirklich auch gerne und viel spielen und dann auch mal sich richtig in einem Spiel verlieren können. So wie man halt bei Netflix mal eine Binge-Watching-Session hat, wo man einfach so eine ganze Serie durchguckt, spielt man dann ja als Spieler einfach auch mal so ein Spiel von vorne bis hinten.
Ich glaube, jetzt hast du sogar den Treffer versenkt. Ich spiele heute im Prinzip gar nicht mehr. Mir fehlt einfach die Zeit. Wobei jetzt erkenne ich gerade, vielleicht bin ich, wenn ich denn mal Zeit habe, eher zum Netflixen übergegangen. Ich weiß es nicht. Ich finde, wenn du ein Spiel richtig zocken willst, dann musst du auch noch konzentrationsfähig sein. Ja? Also es kommt natürlich drauf an, welche Art von Spiel. Und da bin ich oft abends zu kaputt. Und ich habe so wenig Freizeit, dass ich die momentan nicht dafür investieren will. Aber im Studium hat es wirklich Spaß gemacht. Von daher vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil ihr ja so ein bisschen einschätzen könnt, wer spielt denn. Und du vorhin schon gesagt hast, die noch im Browser zocken, sind vielleicht eher so die von damals, also meine Generation, die alten Säcke. Würdest du denken, heute spielen eher Jugendliche, eher Studis, eher Berufstätige, eher Rentner? Gibt es da irgendwie so Zahlen, wie verteilt sich das, oder spielt einfach jeder?
Ich glaube, man kann inzwischen sagen, es spielt fast jeder. Also es gibt da ganz gute Statistiken. Wir haben in der Games-Branche, gibt es den großen deutschen Games-Verband, der heißt Game, wie innovativ, der sitzt in Berlin. Ja, schöne Grüße an die Kollegen vom Game. Die machen eine super Arbeit, und die erstellen regelmäßig auch Statistiken, die führen Befragungen durch, und wir wissen relativ verlässlich, wie viele Leute in Deutschland spielen. Ich kann das jetzt nicht für die ganze Welt sagen, aber in Deutschland ist es schon so, dass man sagt, 58% der Personen zwischen 6 und 69 spielen Games, also Computerspiele. Das ist ja, finde ich, schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, das wird allgemein unterschätzt. Also vor allem auch, also fast 60%, das ist jetzt auch eine Zahl aus 2022, 2023, ist inzwischen vielleicht auch schon wieder gestiegen. Das ist viel, und das Durchschnittsalter, sagt man, liegt jetzt inzwischen auch bei über 38. Also das ist auch kein Kinderhobby, das ist, oder Jugendlichenhobby. Das ist jetzt anders, als das vielleicht noch in deiner, meiner, unserer Jugend war, wo das doch eher assoziiert wurde mit Jungsein, dass man dann Spiele spielt, ist das inzwischen etwas, was absolut in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die in den 80ern und 90ern sozialisiert wurden, die eben mit diesen Konsolen und mit PC-Spielen aufgewachsen sind, dass die das jetzt im quote-unquote höheren Alter einfach weitermachen, also dass die einfach weiterspielen. Also ich zum Beispiel, ich glaube, wir sind ja da ganz gut repräsentativ. Du hast irgendwann aufgehört, und ich habe halt gesagt, ich spiele weiter. Vielleicht jetzt inzwischen auch ein bisschen berufsbedingt, aber ich spiele immer noch auch privat Computerspiele, und ich komme auch so ganz gut auf diese eine Stunde am Tag, die ich privat spiele. Und das bedeutet ja aber auch, dass der Altersdurchschnitt mit meinem höheren Alter dann auch steigt. Das heißt, die 38 im Durchschnitt, das als Durchschnittsalter, das ist plausibel. Aber ich bin auch immer überrascht. Es gibt auch die Gruppe der über 60-Jährigen wächst. Also da sind jetzt 2023 wieder 600.000 Leute dazugekommen. Also das ist keine kleine Gruppe, auch von Leuten, die wirklich dann, das ist ja noch nicht ganz Rentenalter, aber die schon zum Ende ihres Berufslebens hin dann auch noch anfangen zu spielen oder immer noch spielen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, das ist auch ganz gut geschlechterverteilt. Also man denkt ja auch, das wird ja oft so gesagt, also gibt es auch leider immer wieder so ein bisschen irreführende Berichterstattung in den Medien dann über insbesondere Spielverhalten von Jugendlichen, dass es heißt, würden eher Jungen spielen und eher Mädchen nicht so sehr. Das sehen wir nicht. Also die Statistiken sind relativ klar, dass wir fast eine ausgeglichene Verteilung haben. 48% Frauen, 52% Männer. Die spielen sicherlich unterschiedliche Spiele, aber dass das gespielt wird, das ist eigentlich geschlechterübergreifend und auch inzwischen altersgruppenübergreifend etabliert. Das ist einfach, es ist Mainstream inzwischen.
Ja, finde ich ja spannend. Und du mittendrin mit deinem Job, und den würde ich mir jetzt gerne noch ein bisschen genauer mit dir angucken. Nimm uns mal mit auf die Quest Leiter Team Legal sozusagen. Du bist praktisch ja für alles zuständig, was an rechtlichen Themen so aufplöppen kann. Und nicht alle davon haben unmittelbar was wirklich mit den Spielen zu tun, die ihr rausbringt. Was sind denn jetzt so die ganz allgemeinen Themen? Tasten wir uns mal von außen ran. Die ganz allgemeinen Themen, die auf deinem Tisch landen.
Also im Grunde alles, was irgendwie juristische Sachverhalte sind, das fängt wirklich an Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, Gesellschaftsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, IT-Recht, Jugendschutzrecht, Mietrecht, Verbraucherrecht, also you name it, das ist wirklich eigentlich alles. Das ist aber auch typisch für diese Inhouse-Juristen-Positionen. Also ich kenne auch wenige Unternehmensjuristen, die sagen, ich mache nur ein Rechtsgebiet. Da muss man dann wirklich schon in einem sehr großen Konzern oder in einem wirklich sehr großen Unternehmen arbeiten, wo man so spezialisierte große Rechtsabteilungen hat. Weil wir sind bei InnoGames, und das ist schon viel, wir sind drei Leute, also wir sind drei Juristen in meinem Team, von dem ich der Teamlead bin. Und wir müssen praktisch zu dritt diese ganzen Gebiete abdecken. Und das geht nur, wenn quasi mehr oder weniger jeder auch alles kann. Und wir haben relativ wenig externe Unterstützung. Also wir holen externe Anwälte zum Beispiel nur hinzu, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und das bedeutet, dass wir ja sehr generalistisch sein müssen. Das ist auch, ich finde das auch gut. Also das ist auch das, was den Job für mich spannend macht, dass ich eben sagen kann, okay, heute früh habe ich einen Mietrechtsvertrag, also einen Mietvertrag bearbeitet, einen gewerblichen Mietraum zum Beispiel, weil wir irgendwie was vermietet haben oder was gemietet haben. Und dann eine Stunde später habe ich ein Verarbeitungsverzeichnis im Datenschutz erstellt. Und dann in der nächsten Minute stellt mir jemand eine Frage aus der Personalabteilung zum Arbeitsrecht. Und das ist, ich mag diesen Mix. Also das ist auch mein Plädoyer dafür, das da einfach offen zu sein und zu sagen, ich bin vielseitig interessiert und ich mache all diese Rechtsgebiete, weil ich finde, die Mischung macht auch den Spaß aus.
Ist auf jeden Fall herausfordernd und spannend. Quasi jeden Tag eine Bonusquest. Find ich sehr beeindruckend, weil es ja bedeutet, du musst wirklich ein unfassbarer Allrounder sein. Und dann kommt ja noch so ein bisschen die technische, digitale Affinität dazu. Die Themen, die damit einhergehen. Und ich finde es so richtig krass, sieht man erst, wenn man das ganze Spielethema richtig mit reinnimmt in deine rechtlichen Aufgaben, dann sieht man erst richtig, was du alles können musst. Und deswegen dachte ich, vielleicht gehen wir das einfach mal so ein bisschen chronologisch durch. Genau das, was euch so passiert. Dann lassen wir jetzt mal die Mietverträge außen vor. Mhm. Aber wir stellen uns vor, ihr entwickelt jetzt ein neues Spiel. Wie muss man sich da den Ablauf vorstellen? Ich gehe nicht davon aus, dass die Entwickler schon mit der allerersten Idee im Sketchbook sozusagen zu dir kommen. Ab wann bist du dann an Bord, wenn es ein neues Spiel geben soll?
Bei InnoGames ist das Schöne, dass wir wirklich sehr transparente Prozesse haben. Das ist nicht immer so in allen Games-Unternehmen. Das heißt, wir wissen eigentlich immer, also alle Mitarbeiter wissen eigentlich immer ziemlich genau, wann wird ein neues Spiel gestartet. Also sprich, wann beginnen wir mit der Konzeptionsphase eines neuen Spiels oder wann, sozusagen, wenn wir ein Spiel weiterentwickeln, wann wird da dran gearbeitet und woran wird gearbeitet? Das ist ganz schön, weil die Kollegen das immer vorstellen. Also es gibt bei uns immer so, jeden Mittwoch gibt es so eine Infosession, wo dann quasi jedes Game-Team immer sagt, okay, und zwar für alle Mitarbeiter, wo wir wirklich sagen, das ist jetzt der Stand, daran haben wir jetzt die letzten 1, 2, 3 Monate gearbeitet und dann sind alle so im Bilde. Das ist auch ganz schön für mich als Juristen, weil ich dann weiß, ah, okay, die sind jetzt ungefähr da und dann sehe ich vielleicht schon so die ersten Themen, die sich da am Horizont abzeichnen, was in dem Spiel jetzt juristisch relevant sein könnte. Aber allgemein muss man sagen, es ist super unterschiedlich. Also es gibt eben Spielideen, die sind neuer oder innovativer als andere. Wenn wir zum dritten Mal ein Spiel machen, was ein Aufbaustrategiespiel ist, wo ich eine Stadt baue, dann ist da relativ wenig juristischer Beratungsbedarf. Während wenn wir jetzt ein ganz neues Spiel machen, wo ich sage, das haben wir noch nie zuvor gemacht, dann mische ich mich auch mehr ein oder dann ist es auch so, dass die Erwartungshaltung ist, dass das Game-Team dann auch vielleicht schon früher zu mir kommt und sagt, kannst du uns hier oder zu diesem oder jenem Thema vielleicht einen Tipp geben? Und die kommen dann tatsächlich auch so schon in der Konzept- oder in der Prototypenphase. Also das ist, so ein Spiel wird halt erst konzipiert, das heißt, man erstmal existiert es nur auf so einem, ja, quasi auf einem Zeichenbrett, wenn man so will, das ist meist ein digitales Zeichenbrett, und dann baut man so einen Prototypen, also wirklich so die maximal minimale Version, die man irgendwie spielen kann. Die hat in der Regel auch nicht mal Grafiken, die hat sozusagen super komisches Benutzerinterface und so, aber das ist so diese Prototypenphase. Das wird also teilweise innerhalb von 1, 2 Tagen werden diese Prototypen zusammengebaut. Bei ganz neuen Spielen kommen die Leute dann schon in dieser Phase und sagen, können wir denn das jetzt machen, so oder so? das ist natürlich der schönste Zustand, wenn die Leute möglichst früh zu einem kommen und man quasi das Projekt wirklich von der Wiege an begleiten kann.
Ja klar, macht's für dich ja auch einfacher. Das heißt, du bist ein Stück weit in die Gestaltung unter Umständen ja auch eingebunden, ne? Weil da können sich ja auch ganz viele rechtliche Themen ergeben. Die können da ja relevant werden, zum Beispiel in Form von Persönlichkeitsrechten, wenn es um die Darstellung bestimmter Charakter geht. In eurem neuesten Spiel, habe ich gesehen, basieren ja nicht nur auf fiktiven Helden, sondern auch auf echten, wenn auch verstorbenen Persönlichkeiten. Und das ist ja zum Beispiel ein Part, da ist es ja vielleicht sinnvoll, recht früh dich mit einzubeziehen. Weil wenn ich sage, das sind alles ehemals existierende Persönlichkeiten, darf ich das überhaupt? Und wenn ja, wie darf ich das in so ein Spiel mit einbauen? Das ist doch wahrscheinlich, Persönlichkeitsrechte ist doch in so einem Fall wahrscheinlich ein großes Thema dann bei dir.
Absolut. Also es hängt immer vom Spiel ab, was genau die Rechtsfrage ist. Das ist auch das ist das Schöne an der Rolle, die ich habe, dass das so vielfältig ist wie die Spiele, die wir produzieren. Und das, was du jetzt ansprachst, das ist unser neuestes Spiel, heißt halt Heroes of History. Das ist so ein, ein Spiel, was so ein bisschen die Fantasie mit real existierenden historischen Persönlichkeiten verbindet. Also es ist im Prinzip so eine Geschichte, wo man steuert da so eine Gruppe historischer Helden, die in so einer alternativen Realität irgendwie die Welt retten. Und es gibt also eine Figur, die durch das Spiel führt, das ist Albert Einstein. Da sieht man schon die erste real existierende oder inzwischen verstorbene Figur, die dann praktisch diese anderen Helden so herbeiruft und dann sagt, wir retten jetzt die Welt, indem wir dieses oder jenes tun. Und diese Helden, die da eine Rolle spielen im Spiel, das sind halt berühmte Persönlichkeiten. Also das sind Leute, die können seit 2000 Jahren alt sein, tot sein. Das können aber auch Leute sein, die quasi erst vor kurzem verstorben sind oder im letzten Jahrhundert. Also wir haben zum Beispiel, was weiß ich, da kommt dann Marie Curie vor im Spiel oder Emilia Earhart oder auch literarische Figuren. Also es ist nicht nur so, dass das real existierende Personen sind, sondern es können auch zum Beispiel kürzlich war unser Halloween-Event im Spiel, da kommt dann eben plötzlich auch Dracula oder eben dieser berühmte
Van Helsing.
Van Helsing, genau, der Dracula-Jäger sozusagen ins Spiel, und die sind dann auch als Figuren spielbar. Und da steht man dann immer vor unterschiedlichen juristischen Problemen. Also bei den echten Personen eben vor den persönlichkeitsrechtlichen Themen und bei den literarischen Figuren in der Regel so vor urheberrechtlichen Problemen. Ich wollte nur sagen, das ist praktisch diese, ich schaue mir dann immer an, okay, was für ein Thema haben wir überhaupt mit diesen Figuren? Und bei den Persönlichkeitsrechte, weil du das jetzt vorhin so ansprachst, das ist halt, die sind halt tricky, weil wir die aus ihrem historischen Kontext rausreißen. Also die Figuren haben ja irgendwas gemacht in der Geschichte. Also Marie Curie hat eben zum Beispiel verschiedene physikalische und chemische Prozesse entdeckt und hat bestimmte Elemente entdeckt, Radium, Polonium und so. Das macht sie aber im Spiel nicht, sondern wir reißen sie aus diesem historischen Kontext heraus und sagen, du bist jetzt hier so auf dieser Weltenrettungsmission, und das bedeutet eben, dass sie auch eben Dinge macht, die überhaupt nicht zu ihrer historischen Persönlichkeit passen. Und das umfasst eben zum Beispiel auch, dass sie in so taktischen Kämpfen dann auftritt. Und da muss man dann genau hingucken, wie weit kann man das jetzt ausreizen, weil diese Personen haben natürlich ein ideelles Persönlichkeitsrecht, was auch nach ihrem, also was postmortal ist, das wissen wir ja, BGH, Mephisto-Entscheidung und so weiter. Das ist also, das existiert auch, wenn ich tot bin. Das wird dann durch die Erben oder durch irgendwelche anderen Institutionen, denen ich meinen Nachlass vermacht habe, überwacht. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir das würdevoll abbilden, weil wir die Personen nicht in ihrer historischen Wahrnehmung beeinträchtigen dürfen.
Finde ich spannend. Da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, dass das Herausreißen aus dem Kontext ein eigenes Problem ergeben könnte. Also, dass Persönlichkeitsrechte betroffen sein könnten, die dann durch die Erben ja eben wahrgenommen werden können. Das war mir klar. Aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Finde ich sehr spannend. Worüber ich nachgedacht habe, ich habe natürlich vorher auch überlegt, was könnten das für Themen sein. Bei Urheberrechten sind mir Gebäude eingefallen. Ich habe nämlich gerade eine ganz tolle Veranstaltung moderieren dürfen für Wikimedia. Und da ging es um Urheberrechtsverletzungen durch Drohnenvideos. Und auch eine sehr, sehr spannende Thematik. Und da geht es im Wesentlichen darum, wegen der Drohnenperspektive, gerade wegen dieser Perspektive, die ja der Allgemeinheit nicht ohne Hilfsmittel zugänglich ist, esse ich mit Panoramafreiheit. Das war so das Problem. Und dann dachte ich mir, was für Fotos gilt, kann ja für euch umso mehr gelten. Oder ist das was anderes, wenn du das ein bisschen verfremdet darstellst in einem Spiel. Müsst ihr da auch bei bestimmten Gebäuden, die für die Spielgeschichte notwendig sind, ganz genau auf die Urheberrechte achten, würde ich mal meinen, oder?
Ja, absolut. Also das ist eigentlich auch das, was quasi Kernkompetenz von InnoGames ist. Es sind eben diese Spiele mit so einem historischen Kontext. Das bedeutet, wir versuchen im Spiel eben eine bestimmte Epoche zum Beispiel möglichst gut wiederzugeben. Und das bedeutet natürlich in einem Spiel, was eben ein Aufbaustrategiespiel ist, kommunizieren wir das ganz viel, vor allem auch über Gebäude, über Personen, die dann da rumlaufen, über eben bestimmte Dinge, die so ein, ja, so dieses Zeitgefühl wiedergeben. Und da muss man immer höllisch aufpassen, weil an diesen Gebäuden bestehen eben Urheberrechte, also Architektenurheberrechte. Und wenn die Architekten eben noch leben oder eben vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, dann heißt das, man ist da in dem Anwendungsbereich von diesem Urheberrecht. Und da muss man aufpassen, wenn man die Gebäude ins Spiel einbaut, dass man da nicht sich, ja, dass man diese Urheberrechte nicht verletzt oder dass man sich halt eine Lizenz holt von den Personen, die diese Architekturpläne zum Beispiel entworfen haben. Und das ist, also als Beispiel, also wir haben bei Forge of Empires kann man so berühmte Gebäude bauen. Das sind dann zum Beispiel das Atomium in Brüssel oder diese Space Needle, die steht, glaube ich, in Seattle. Bin mir gerade nicht sicher, aber das sind zum Beispiel Gebäude, die kann man in einem der Zeitalter bauen in diesem Spiel. Und da kann es dann schon sein, dass man mal einen Brief vom Atomium-Betreiber kriegt, so wie das uns passiert ist, dass der sagt, Lizenzgebühr. Wir hätten jetzt gern mal was dafür, dass unser Gebäude in eurem Spiel vorkommt. Und das ist auch okay. Also wir haben das auf dem Schirm und wenn solche Rechteinhaber irgendwie zu beteiligen sind, dann kriegen die auch was. Das betrifft natürlich nicht ganz alte Gebäude. Also wenn wir jetzt irgendeinen römischen Tempel zeigen oder irgendeine mittelalterliche Burg, das ist wurscht. Da bestehen ja keine Architektenurheberrechte mehr dran. Aber je mehr man sich so in der Jetztzeit bewegt oder in sag ich mal, der jüngeren Vergangenheit, desto mehr muss man darauf aufpassen. Und da hilft dann auch Panoramafreiheit und so nichts. Also das ist einfach, oder auch öffentliches Interesse darauf, das könnte man ja sagen, man könnte ja meinen, irgendwie, das ist vielleicht eine freie Benutzung oder irgend so ein urheberrechtliches Argument, das man fruchtbar machen könnte, um zu sagen, wir haben jetzt aber hier den Anspruch, historisch akkurat das abzubilden. Und das gilt leider nicht.
Ich stelle es mir relativ knifflig vor, weil es wäre ja auch noch die Option, die Urheberrechte dadurch nicht zu verletzen, dass du es eben anders darstellst, ja, zu verfremden. Und ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, die Grenze so zu ziehen, ich verfremde so viel, dass keine Rechte mehr verletzt sind, aber nur so viel, dass noch erkennbar ist, was das sein soll.
Ja.
Also ist das manchmal auch eine Lösung, mit der ihr arbeitet, dass ihr sagt, naja, okay, das kann man irgendwie erkennen, das wird anders dargestellt, ein bisschen anders, man erkennt es noch, ist das eine Option?
Ja, also kann eine Option sein, aber es ist wahnsinnig schwierig im Detail. Also es gibt da leider keine allgemeine Regel, wie sehr man etwas entfremden oder verfälschen muss oder inwiefern man eben auch sozusagen eine neue Schöpfung erzeugen muss, die das Ursprungswerk nur noch beinhaltet. Das ist einem auch so schwierig, also gerade bei einem Gebäude oder bei irgendeinem historischen Gegenstand, also einem Objekt oder was weiß ich, wenn ich jetzt die Mona Lisa ins Spiel einbauen will. Also nehmen wir mal ein Gemälde oder so, das kann ja auch sein, dass ich das irgendwie im Spiel zeigen will, weil das eben Teil dieser Zeit ist. Gut, die Mona Lisa ist jetzt schon sehr alt, aber nehmen wir mal ein Gegenwartsbild, irgendwas von Andy Warhol, keine Ahnung. Muss ich halt immer gucken, wie kann ich das überhaupt entfremden oder verfremden, ohne dass ich immer noch sozusagen den Kern der Urheberrechte des Autors verletze. Und das ist wahnsinnig schwer. Also es gibt da so urbane Mythen, mit denen wir dann auch immer aufräumen müssen. Also da gibt es ja so diese 10%, 20%, 30%-Regel, wo irgendwelche Leute im Internet gelesen haben, ja, okay, wenn ich das so und so viele Prozent verfremde, dann ist ja automatisch das Urheberrecht nicht mehr verletzt. Das ist leider so einfach nicht. Man muss dann immer gucken, was ist denn jetzt der Kern sozusagen dieses Werkes und wird der wiedergegeben? Wenn ich jetzt nur irgendwelche Mikrodetails, die ohnehin niemand wahrnimmt, verändere, bin ich immer noch im Anwendungsbereich. Also das ist leider sehr knifflig und da gibt es keine universelle Antwort.
Crazy, was da immer kursiert. Deswegen noch kleiner ergänzender Tipp von mir. Spiegeln reicht auch nicht.
Gute Idee. Das Spiegeln, ja.
Als kleine Randnotiz. Da frage ich mich, Patrick, bist du dann manchmal am Ende so ein bisschen die Spaßbremse bei den Programmierern? Also weil du natürlich letztlich für die rechtliche Absicherung verantwortlich bist und dann manchmal vielleicht sowas sagen musst wie, ja, sieht mega aus, habt ihr richtig geil gemacht, geht aber nicht.
Ja, also mea culpa an alle Game Designer und vor allem die Artists. Es sind interessanterweise gar nicht so sehr die Softwareentwickler, also die es sind eher die Game Designer und die Artists, die dann immer darunter leiden, dass ich sage, sorry, das ist diese Idee oder diesen Entwurf, den können wir so nicht umsetzen, weil der irgendein Element enthält, was entweder geschützt ist, also Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, wie auch immer, es kann auch einfach sein, dass es per se verboten ist, also dass bestimmte Dinge darzustellen. Und das, ja, leider müssen die das dann ändern. Also es hilft alles nichts. Ich kann da halt nur, also das Learning als Unternehmensjurist ist immer nur, dass man sowas dann wirklich sehr früh, sehr klar und sehr beharrlich sagen muss, dass wenn sowas vorkommt, dann muss man einfach eine klare Ansage machen und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben, dass die einen dann vielleicht nicht mögen in dem Moment, weil die da jetzt sehr viel Arbeit reingesteckt haben, aber das geht nicht anders. Also die Alternative dazu ist, dass man dann irgendwann den Cease and Desist Letter oder die Abmahnung bekommt und dann muss man es eh aus dem Spiel rausnehmen, in aller Regel, weil man sich die Lizenzgebühr oder was auch immer nicht leisten kann oder weil man es vielleicht allgemein nicht darstellen darf. Und das ist, da ist es immer besser, wenn jemand, der aus dem Unternehmen kommt, das mit überzeugender Stimme dann vermitteln kann und sagen kann, sorry, das tut mir leid, die Arbeit müsst ihr jetzt leider in die Tonne werfen.
Mit überzeugender Stimme und mit viel Liebe für das, was da eigentlich auf Papier oder digital geschaffen wurde. Aber es ist ja nun mal dein Job und da sieht man wieder, dass es im eigenen Unternehmen auch nicht anders läuft als mit externen Mandaten. Je früher man nachfragt und einbezieht, desto besser. Und es ist ja nun mal deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das alles so passt. Aber so beim drüber nachdenken dachte ich mir so, ich muss so an meinen lieben Kollegen im Bereich Datenschutz denken. Liebe Grüße, Sebastian. Ja, der teilt, glaube ich, gelegentlich dieses Los. So ist es. Klappt es denn immer, wenn wir jetzt so Problemkonstellationen haben, wo eine bestimmte Figur, ein Gebäude oder so dargestellt wird. Ist es dir bisher immer gelungen, entweder eine sichere Lösung zu finden oder das Problem auf andere Art und Weise aus der Welt zu schaffen? Entweder dadurch, dass man sagt, ja, dieses Gebäude nicht oder dass dieses Gebäude anders. Oder gab es schon mal wirklich Problemchen? Musst du jetzt nicht konkret benennen, wenn es heikel ist, aber das interessiert die Lauscher natürlich. Vielleicht kannst du es grob umschreiben.
Ja. Kommt definitiv vor, dass wir da auch mal eine Grenze überschreiten, oft unbewusst. Wir produzieren so viele Spiele und in den Spielen ist so viel Zeug drin, also so viele Dinge, die potenziell irgendwelche Rechte verletzen können. Das ist auch wirklich schwierig. Ich glaube, das ist ein Problem, was alle Medien schaffen oder alle Kreativen immer wieder mit sich rumtragen, dass sie immer gucken müssen. Sie sind ja oft inspiriert durch irgendetwas, dass sie diese Inspiration dann nicht umschlagen lassen in eine Rechtsverletzung. Und das ist einfach ein ongoing process. Also da kann man die tollsten Ablaufdiagramme und Flussdiagramme malen, wie man da irgendwelche Prüfungen vornimmt. Am Ende rutscht immer irgendwas durch. Und wir hatten tatsächlich schon so Situationen, dass die dann oft so aus dem Nichts kommen. Also wir hatten einmal in Forge, also in Forge of Empires, haben wir halt in dem Spiel eine Bühne gezeigt, also eine Theaterbühne. Und das war zu so einem saisonalen Event, also das war auch zu Halloween, verrückterweise. Und es war halt so eine Bühne, auf der lagen dann halt so ein paar Totenköpfe und so ein paar Kürbisse rum und so. Und da kam wirklich aus den USA so ein Anwaltsbrief von jemandem, der sagt, das ist aber mein Bühnenbild, was ihr da imitiert habt oder was ihr sozusagen sogar, das war der Vorwurf, 1:1 übernommen habt. Und dann waren wir total perplex und haben gesagt, was ist denn, also was ist das jetzt geschützt, dass ich jetzt Kürbisse und Totenköpfe und noch dieses oder jenes auf eine Bühne lege? Scheinbar ja. Also ich war dann teilweise auch überrascht davon, wie eben zum Beispiel auch der Schutz von Bühnenbildern, wie weit das geht. Und dann, ja, dann kriegt man schon mal so eine Abmahnung. Das ist aber, ich glaube, das ist einfach ein honest mistake, das passiert im Produktionsprozess, dass man manchmal Dinge macht, die, ja, wo irgendjemand, der ein sehr spezielles Interesse hat, dann vielleicht sagen kann, das ist aber so nicht zulässig und dann modifiziert man das halt. Das ist auch das Schöne an so einem digitalen Produkt, dass man dann einfach, dann ändert man halt die Grafik. Das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber es ist immer noch besser, als sich dann da in irgendwelche Rechtsstreite zu verzetteln.
Es ist lösbar, aber das finde ich jetzt tatsächlich überraschend, weil ganz, jetzt to be honest, ehrlich, Halloween, eine Bühne, Totenköpfe und Kürbisse, was soll da sonst liegen? Ja, wahrscheinlich noch eine Fledermaus dekoriert, aber oder ein Hexenhut, keine Ahnung. Das finde ich ja schon mal spannend, aber es zeigt ja, wie weltweit ihr Aufmerksamkeit erhaltet. Ja. Also von daher, das ist vielleicht das Bonbon dann an dem Ganzen. Patrick, das waren jetzt so die Rechte Dritter, auf die du achten musst, die nicht verletzt werden dürfen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, und das finde ich ehrlich gesagt fast noch spannender, was ansonsten innerhalb der Games zu regeln ist. Also eure Spiele kann man ja grundsätzlich kostenlos spielen. Es gibt aber natürlich, wie völlig legitim und üblich, In-App-Käufe oder In-Game-Käufe. Das heißt, wenn ich gewisse Dinge in Anspruch nehmen will, muss ich dafür dann eine Gegenleistung erbringen. Und ich denke mal, dafür brauchst du wahrscheinlich unglaublich dezidierte Bedingungen, Belehrungen, keine Ahnung was noch. Machst du das auch alles alleine oder ist das was man outsourced?
Wir machen das tatsächlich in-house. Also das ist, wir schreiben zum Beispiel die AGB selber oder irgendwelche Widerrufsbelehrungen oder auch so diesen ganzen Checkout-Prozess, also diesen Warenkorb-Prozess, wenn ich irgendetwas jetzt kaufe, was muss ich dann, worauf muss ich dann hinweisen? Da ist ja dann ganz viel Verbraucherrecht drin. Ja, wir schreiben das selber und wir holen uns da manchmal dann juristische Beratung, gerade dann, wenn es ums Ausland geht. Also unsere Spiele sind ja auch weltweit verfügbar und wir haben jetzt natürlich nur die deutsche juristische Perspektive im Haus. Wir haben jetzt leider nicht so viele Leute, die, also nicht genug Juristen, um jedes Land abzudecken. Das heißt, manchmal müssen wir dann halt in bestimmten Ländern auch Leute fragen, dass die uns helfen bei den AGB oder so. Und die AGB sind oft gar nicht so das Problem. Das ist ja eigentlich erstmal nur ein juristischer Text, aber vor allem, wie man dann damit umgeht, dass in bestimmten Ländern halt andere Verbraucherrechtsvorschriften gelten. Da ist dann eben, das also in Brasilien ist das Widerrufsrecht halt nicht 14 Tage wie in Deutschland und Europa oder so. Und da muss man dann die Prozesse anpassen. Aber ja, wir sind halt auch immer an diesem Business-to-Customer-Element sind wir auch dran und müssen da immer schauen. Und das machen wir eigentlich, soweit es irgendwie geht, in-house. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann holen wir uns die.
Ich wollte gerade sagen, das hatte ich nämlich auch im Kopf, wenn man bedenkt, wo eure Spiele überall gespielt werden, das kannst du ja nicht alleine stemmen. Also dann auf die Besonderheiten in jedem Land noch zu achten. Was mich völlig geflasht hat, da habe ich noch überhaupt nie drüber nachgedacht, aber es ist eben auch nicht der Bereich, der mich rechtlich beschäftigt hat. Wir haben uns ja schon ausführlich drüber unterhalten und wir haben über das Thema Widerrufsverzicht bei In-App-Käufen gesprochen. Mhm. Und ja, natürlich, wenn du mir das sagst, ist mir auch klar, ja, muss ich wohl regeln, hatte ich aber eben noch nie drüber nachgedacht, weil zur Erläuterung, je nachdem, welches Spiel ich spiele, ich kann ja zum Beispiel, das ist ganz gängig, es sind häufig Diamanten oder Münzen, die kann ich dann erwerben und die kann ich dann einsetzen für bestimmte Features. So ein System habt ihr eben auch. Und ja, auch da muss ich einen Widerrufsverzicht regeln, weil üblicherweise greifst du ja erst zum Shop und kaufst dann deine Diamanten oder Coins oder was auch immer, wenn du gerade unbedingt an der Stelle was brauchst. Weil sonst hast du ja nicht unbedingt einen Anlass, dir auf Vorrat da irgendwie sowas zu kaufen. Deswegen setzt man die in aller Regel natürlich auch unmittelbar im Spiel ein, weil ich ja jetzt gerade das Bedürfnis habe, irgendetwas zu beschleunigen, dazu zu erwerben, was auch immer. So, dann sind die weg. Und plötzlich will der Gamer das rückgängig machen. So, das heißt, Problem Widerrufsverzicht. Fand ich irrsinnig spannend. Ist gar nicht so unknifflig rechtlich, ne?
Ja, ist auch immer noch verrückterweise umstritten. Also man glaubt gar nicht, was so im Fernabsatzrecht immer noch so an Themen rumgeistert. Das ist ja jetzt auch kein ganz neues Rechtsgebiet, aber bei digitalen Inhalten ist das tatsächlich immer noch, geistert das immer noch durch die Land- und Oberlandesgerichte, wie man Widerruf bei digitalen Inhalten gestaltet. Und das Grundprinzip ist ja, dass das haben auch die meisten eigentlich im digitalen Bereich inzwischen umgesetzt, dass man eben mit solchen Widerrufsverzichten arbeitet bei Inhalten, die sofort verbraucht werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Amazon gehe und mir bei Amazon Prime einen Film ausleihe, weil ich den jetzt in diesem Moment auf meiner Couch sitzend am Mittwochabend gucken will, dann muss ich einen Widerrufsverzicht akzeptieren oder muss ich einen Widerrufsverzicht erklären, indem ich sage, ja, mir ist bewusst, ich habe ja eigentlich ein 14-tägiges Widerruf bei Fernabsatzgeschäften, aber weil es ein digitaler Inhalt ist, den ich sofort verbrauche, sozusagen verzichte ich da jetzt drauf. Man kann quasi den Checkout auch gar nicht machen bei diesen Plattformen, ohne dass man diesen Verzicht erklärt. Das ist im Übrigen auch bei Spielen so. Also wenn ich jetzt bei Steam oder wo auch immer mir ein Spiel kaufe, habe ich auch diesen Widerrufsverzicht und den haben wir auch in unseren Spielen. Aber das ist nicht immer so ganz nachvollziehbar für die Spieler scheinbar. Ich bin auch immer überrascht, dass die das jetzt erklären müssen, weil anders funktioniert es halt nicht. Weil wenn ich jetzt das Premium-Feature im Spiel kaufe, also was weiß ich, nehme mal ein Spiel wie Forge oder wie Rise of Cultures, Da kaufe ich mir halt ein Premium-Gebäude. Das ist dann ein Gebäude. Das gibt's eben nur gegen echtes Geld. Und das sieht erstens super schick aus. Das hat einen kosmetischen Effekt. Das sieht dann schön aus in meiner Stadt. Und das hat eben auch einen Spieleffekt. Also es produziert dann zum Beispiel irgendwelche Güter schneller, als das ein normales Gebäude macht. Das heißt, ich habe auch einen Spielvorteil. Und das baue ich mir dann dahin. Dann nutze ich das 13 Tage und dann Tag 14 erkläre ich den Widerruf, weil das ja noch in der Frist ist. Dann ist das irgendwie nicht fair. Das heißt, ich muss mit diesem Widerrufsverzicht arbeiten, aber ja, das ist immer wieder ein Thema. Also auch in verschiedenen Ländern natürlich, auch da wieder die verschiedenen Jurisdiktionen, wo dann unterschiedliche Rechtslagen im Verbraucherrecht bestehen. Aber in Europa ist das zum Glück ja einigermaßen einheitlich. Und da muss man dann sich auch immer mit den Spielern so ein bisschen streiten teilweise, weil die, was passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Gebäude ins Spiel packen und dann merken wir nach zwei Tagen, Mist, das Gebäude ist super overpowered, das ist irgendwie, das produziert so viel Güter oder dass das ganze Game Balancing in sich zusammenfällt, dann müssen wir das abschwächen, also im Sprachgebrauch nennen wir das immer Nerfing, und dann ist dieses Gebäude auf einmal nur noch halb so gut wie das, was der Spieler am Anfang gekauft hat. Mhm. Dann hat man natürlich schon einen Dialog, wo man sagen kann, okay, kann der jetzt vielleicht doch noch von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, weil jetzt hat er ja nicht mehr das Produkt, was er ursprünglich mal wollte. Was ist das dann juristisch, ne? Und also da wird's dann interessant.
Ja, finde ich super spannend. Und da hätte ich wahrscheinlich auch ein Thema mit gehabt, weil, ne? Aus Gründen. Was ich dagegen überhaupt nicht, man versucht sich ja immer dann in die Betroffenen rein zu versetzen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn du wirklich eben jetzt ein digitales Tauschobjekt erwirbst, eben Diamanten oder Münzen. Hast sie nicht eingesetzt? So, dass ich dann nicht damit einverstanden bin, wenn ich nicht widerrufen könnte, kann ich nachvollziehen. Aber in der Sekunde, wo ich die selber einsetze, das sind ja dann unter Umständen eben auch zwei Schritte, dann zu sagen, ja, das finde ich aber nicht in Ordnung, es gefällt mir halt jetzt nicht, ich habe 10 Tage von profitiert, aber ja gut, so ist es. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, mit dem ich mich vorher noch nie befasst habe. Jetzt aus deiner Sicht, für dich ist das ja rechtlich interessant, aber wahrscheinlich nicht so mega spannend, ist ja dein Alltag. Was ist vielleicht die kniffligste rechtliche Frage, die bisher auf deinen Tisch oder vielmehr dein Desktop geflattert ist und die du lösen konntest?
Die lösen konnte, ist immer schwierig. Also es gibt viele knifflige Fragen, die auf meinem Tisch landen. Ob ich die dann immer so hundertprozentig lösen kann, ist nicht sicher. Also
oder ungelöst. Du darfst auch ungelöst.
Auch ungelöst. Also das, womit ich am meisten im Moment struggle, ist natürlich, dass einfach dieser KI-Boom überall uns lauter Produkte vor die Tür spült, die irgendwie juristisch beurteilt werden wollen, aber bei denen es eigentlich bei denen man gar keine klaren Aussagen treffen kann. Also das ist jetzt nochmal, glaube ich, da könnte man eine ganze Folge für sich drin machen, was KI alles kann und was das gerade im Gaming kann. Also wer da Interesse hat, ich habe da auch letztes Jahr das dazu veröffentlicht in der MMR, Anwendungsfälle von KI im Gaming, also einfach mal so ein Überblicksartikel, wo das alles eingesetzt wird. Und es ist super viel und das da kommen halt auch ständig neue Produkte auf den Markt, wo dann eben auch lauter urheberrechtliche Fragen zum Beispiel auftauchen. Also wenn ich jetzt so eine KI lizenziere oder eben mir so einen Account kaufe von irgendeiner KI, die zum Beispiel Bilder generiert für mein Spiel und ich diese Bilder dann tatsächlich übernehme, wenn vielleicht auch nur modifiziert in mein Spiel, dann stellen sich ja lauter Fragen. Ne? Also bin ich dann zum Beispiel vielleicht Teil einer Urheberrechtsverletzung, weil dieses Bild, was da erzeugt wurde, weil die KI trainiert wurde mit irgendwelchen urheberrechtlich geschützten Materialien. Oder wenn ich das jetzt übernehme, also keine Ahnung, ich lasse jetzt die KI da irgendwas bauen und dann kommt da zum Beispiel eben ein Bild raus, was sehr ähnlich ist zu einem bestehenden Bild, was aber Zufall ist, also sozusagen zu einem anderen Spiel oder zu irgendeiner anderen geschützten IP, und ich übernehme das unwissentlich, dann komme ich vielleicht auch in Schwierigkeiten. Also diese ganzen haftungsrechtlichen Fragen, gerade bei bildgenerierenden KIs, also bei Large Language Models muss man ja spezifisch sagen, nicht alle KIs sind problematisch, aber diese Large Language Models sind also in vielerlei Hinsicht echt knifflig und da gibt's auch keine guten Antworten drauf. Das wird auch in weiten Teilen ja gerade erst juristisch geklärt, wer da eigentlich für was haftet. Aber Fakt ist, dass das in der Spielebranche auch schon längst eingesetzt wird.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ist bei KI ja sowieso, ist so vieles noch zu klären, so vieles noch offen. Das gilt ja im Prinzip ganz egal, wofür du KI letztlich einsetzen willst. Also das ist immer ein großes Thema. Was mir noch eingefallen ist im Gaming-Bereich, und da kam ich aber nicht zu einem Ergebnis, ob euch das überhaupt ja an allen Fronten betrifft. Jugendschutz ist ja wahrscheinlich auch ein Thema. Bei euch aber wahrscheinlich nicht so drängend wie bei oder so überbordend wie bei anderen Spieleentwicklern, ne? Weil ihr habt jetzt keine Splatter-Games in dem Sinn. Also wahrscheinlich im üblichen Maß, was Zugang oder Darstellungen betrifft. Wie viel hast du mit Jugendschutz zu tun?
Ich würde sagen, wenig im Vergleich mit anderen Games-Unternehmen. Wir sind tatsächlich nicht so ganz die Kernzielgruppe von Jugendschutz, weil unsere Spiele so harmlos sind. Also es sind eben überwiegend diese Strategie- und Simulationsspiele. Da gibt es halt keine wirkliche Gewalt. Das ist maximal eben so diese Fantasiegewalt, wie man das dann im Jugendschutzjargon nennt. Also wenn dann eben diese historischen Helden sich irgendwie prügeln im Spiel, dann ist das eben das Maximum an Gewalt. Aber das ist auch immer nur eine Gewaltdarstellung aus der Entfernung. Das ist immer nur diese Comic-Gewalt, also diese Fantasiegewalt, bei der halt auch nie jemand ernsthaft verletzt wird und dann am Ende alle wieder aufstehen. Und da ist halt auch kein Blut im Spiel und so. Und wir haben auch allgemein, wir haben auch keine sexuellen Inhalte im Spiel. Wir haben keine verbotenen Substanzen im Spiel. Also das Maximum, was wir haben in Elvenar, ist irgendwie Erdbeerbier. Und das ist also alles, wir sind da so ein bisschen außerhalb des Anwendungsbereichs. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich trotzdem Alterskennzeichen uns holen, also beantragen. Da gibt's schöne Grüße an die Kollegen von der USK in Berlin. Die sind da immer sehr hilfreich bei der Prüfung der Spiele. Das ist aber dann etwas, was wir zum Glück auch nicht selber machen müssen. Also in der Regel beantworten wir nur so Fragebögen, in denen wir halt sagen, was gibt's im Spiel? Und in den App-Stores wird das dann automatisiert ausgefüllt. Und wenn wir jetzt wirklich mal ein Spiel machen müssten, wo wir oder einen Trailer oder irgendwas, wofür wir ein USK-Kennzeichen brauchen oder ein PEGI oder ein ESRB-Kennzeichen, dann würden wir uns quasi auch die Hilfe holen von den Rating-Agenturen, die dann auch, das kann man quasi beauftragen, dass die dann eben ein Gutachten schreiben, wo drin steht, was für ein Alterskennzeichen ist denn hier angemessen.
Ja. So, ich finde, jetzt könnten wir noch mal zum reinen Spielspaß kommen. Jetzt hast du uns schon einen tollen Überblick gegeben, womit du es rechtlich zu tun hast. Jetzt muss ich natürlich wissen, ich habe Vorsprung vor den Lauschern da draußen, weil ich das Büro ja gesehen habe, aber Hand aufs Herz, spielst du während der Arbeitszeit und musst du es vielleicht sogar? Also ist das Bestandteil deiner Jobbeschreibung letztlich?
Ich glaube, da jeden Juristen, den man fragt, der würde das ein bisschen unterschiedlich beantworten. Ich würde sagen, ja, ich glaube, man kann das nicht seriös beraten, was ich berate, wenn man nicht das Spiel auch spielt. Und das mache ich dann natürlich in der Arbeitszeit. Also wenn das jetzt ein Prüfauftrag ist für eben eine Figur, wie verhält die sich im Spiel? Also was macht die? Oder für ein Gebäude oder für auch eine bestimmte Spielmechanik oder eben das, worüber wir uns vorhin unterhalten haben. Wie wird jetzt in der im Einkaufskorb bis hin zum Zahlungsprozess, wie werden die verbrauchrechtlichen Informationen da gezeigt? Das gucke ich mir natürlich während der Arbeitszeit an. Das ist jetzt nicht wirklich Spielen, leider, muss man sagen. Also ich bin jetzt kein Game-Tester oder ähnliches, aber ich würde es eher rechtliche Prüfung nennen. Das Schöne ist aber, bei InnoGames gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, die Spiele immer zu prüfen. Also auch nicht juristisch, sondern einfach als Game, als Beta-Tester die Spiele, die wir veröffentlichen, auch zu spielen. Gibt's dann immer so Office-Alphas oder Office-Betas, wo quasi allen Mitarbeitern dann so einen Zugang zum Spiel in einem Entwicklungszustand vor der Veröffentlichung gegeben wird. Und dann sind die auch immer ganz dankbar dafür, wenn man das Spiel spielt und Feedback gibt. Das ist immer so ein bisschen unklar, ob das in der Arbeitszeit passieren darf oder ob das auch ob das eher ein Freizeitthema ist. Der wird aber auch in der Regel ein Auge zugedrückt, weil das Feedback viel wertvoller ist, als da jetzt irgendwie arbeitsrechtlich Streit vom Zaun zu brechen.
Naja, das ist dann so eine Grauzone und da müsste wahrscheinlich das Team Legal, wenn von da keine Dienstanweisung rumgeschickt wurde im Auftrag des Chefs, dann ist das vielleicht Interpretationssache. Und ich habe mir gerade gedacht, weißt du, weil du vorhin Erdbeerbier gesagt hast, ich meine, damit du überprüfen kannst, ist das rechtlich relevant, musst du da ja wahrscheinlich ja intensiv durch das Spiel gehen. Erstens mal, bis du überhaupt zu dem Erdbeerbier kommst. Mhm. Und dann musst du es ja genau angucken. Das ist natürlich Arbeitszeit.
Total, ja.
Also finde ich.
Da muss man schon noch ein bisschen Spielfortschritt erzeugen, damit man das dann sieht. Das ist sieht man nicht von Anfang an. Also es ist oft bei uns so, das ist auch eine Herausforderung, dass die Spiele, um die wirklich zu spielen, müsste man die eigentlich jahrelang spielen. Das sind ja Spiele, die auf Dauer, also auf eine lange Spielzeit angelegt sind. Das ist teilweise gar nicht möglich. Also ich muss dann auch mir erstmal sozusagen Spielzustände oder in Game States so cheaten lassen. Also ich muss dann wirklich zu den Entwicklern gehen und sag, versetz mir mal bitte einen Account in dieses oder jenes Zeitalter oder in dieses oder jenes Kapitel des Spiels, weil ich habe jetzt nicht 8 Stunden Zeit, um mich bis dahin durchzuspielen oder 3 Monate.
Ich wollte gerade sagen, du, ja, kannst du dir das mal angucken? Ist das jetzt irgendwie schon zu eindeutige Darstellung von Alkohol? Ist in Level
513.
Ja. Ja, genau. Nee, das ist klar. Ich finde das aber ganz wunderbar. Und jetzt müssen wir unbedingt noch zu dem Büro kommen. Ich habe es ja schon gesagt, ich war geflasht. Ich habe es wirklich genossen. Ich habe von euch ja eine Führung bekommen. Und ganz egal, ob Kantine oder Büroräume, ich habe sowas noch nie gesehen. Also man hat vielleicht mal vor Jahren irgendwie ein paar Fotos in irgendwelchen Artikeln von Google gesehen. Die hatten ja auch so ganz nette Sachen. Aber ihr schlagt alles. Deswegen zeichne uns doch mal ein gedankliches Bild. Du siehst es ja jeden Tag, du kannst es besser beschreiben.
Ja, das ist tatsächlich was Besonderes. Das ist, glaube ich, das geht auch nur in der Gaming-Branche, dass man so ein Büro hat, wie wir das haben. Das haben selbst die allercoolsten, hipsten Startups nicht, weil die haben, man muss sich das so vorstellen, also wenn ich meiner zweijährigen Tochter ein Bild von meinem Arbeitsort zeige oder von meinem Arbeitsplatz, dann sagt sie immer, Papa geht jetzt auf den Spielplatz. Und ich muss sagen, sie hat nicht Unrecht. Also es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie ein Spielplatz. Das ist halt das, was passiert, wenn man jetzt so einem Haufen Gaming-Nerds irgendwie ein sehr hohes, weiß nicht, 6-7-stelliges Einrichtungsbudget gibt und sagt, macht's euch mal schön. Und InnoGames ist jetzt kein armes Unternehmen. Das ist also ein ganz gut profitables Unternehmen. Und wir haben halt die finanziellen Mittel, um uns das da auch schön einzurichten. Wir haben so ein großes 6-stöckiges Bürogebäude hier in Hamburg, also wo ich mich auch gerade aufhalte. Und da steht eben einfach mal vor dem Gebäude, warst ja auch schon da, steht halt so eine riesige Paladin-Statue, irgendwie 3-4 Meter
so
hoch.
Geil.
Also welches Unternehmen auf der Welt kann sich denn bitte so einen bronzefarbenen mittelalterlichen Paladin einfach vors Gebäude stellen und niemand wundert sich. Und das Gebäude an sich ist halt so ein New Work-Gebäude, also so ein typisches New Work-Büro, halt schon cool, elegant, slick, aber zusätzlich halt vollgestellt mit Games und Spielezubehör. Also da stehen halt nicht nur diese riesigen Figuren, die auch in der Eingangshalle stehen, sondern da gibt's dann eben auch so eine große Multifunktionshalle im Erdgeschoss, da waren wir ja auch, wo das ist einerseits eine Kantine tagsüber, aber das ist dann eben auch außerhalb der Essenszeiten ist das halt so ein großer Raum zum Socializing und zum Spielen. Also da gibt's dann halt Berge von Brettspielen und da gibt's auch Spielautomaten, also richtige, also diese Arcade-Machines, ja. Und auch Konsolen, also PlayStation, Xbox, alles Mögliche und natürlich dann auch so physische Sachen, Tischtennisplatten und Kicker und im Sommer stehen dann da die Stand-Up-Paddles, die man sich aussuchen kann. Und wer es dann so richtig übertreiben will, der geht noch ins Fitnessstudio nebenan. Das ist auch vollgestellt mit lauter Höllenmaschinen, an denen man alles Mögliche trainieren kann. Das ist schon krass. Und wenn man dann halt in die Büros kommt, die sind halt alle so game-spezifisch dekoriert. Also jedes einzelne Büro, also wir haben keine dezidierten Büros, wir haben so ein System, wo man sich einbucht am Anfang des Tages und dann geht man halt in diesen Raum. Da ist immer Clean Desk, aber die Büros sind halt sehr schön gestaltet, halt immer thematisch mit Figuren aus unseren Spielen, mit Szenen aus unseren Spielen. Und die Meetingräume sind halt gestaltet so thematisch passend zu auch allgemein historisch relevanten Spielen, also auch solchen, die wir nicht selbst produziert haben. Und das ist einfach, das ist schon echt abgefahren. Dann gibt's noch so eine Dachterrasse, die ist halt begrünt, da kann man so auf den Hamburger Hafen gucken und da eine Grillwurst essen. Das ist alles schon echt, also ich muss mich da immer mal wieder dran erinnern, dass das nicht normal ist.
Stimmt, das hast du gesagt, als ich habe Bauklötze gestaunt, wie ein kleines Kind, riesengroße Augen, von einem Oh und Ah ins nächste. Ich war wirklich völlig, völlig baff. Und sogar die Möbel in den Besprechungsräumen waren ja angepasst zu dem Motto. Wirklich ein Knaller. Und da hast du auch schon gesagt, ja, es tut ganz gut, ab und zu mal zu erleben, wenn jemand von außen reinkommt und dann so begeistert ist. Das ist ein netter Reminder. Und bei mir sind noch zwei Sachen offen geblieben. Das muss ich das nächste Mal machen, wenn ich da bin. Zum einen habe ich es bereut, dass ich nicht auf die Bronzestatue geklettert bin.
Ja.
Ja, das muss ich beim nächsten Mal machen. Und du schuldest mir noch ein Bobby, Karin. Ihr habt nämlich in den Fluren, bin ich auch schon wieder ausgeflippt, ihr habt Bobbycars und letztlich in der Kantine, also die Bobbycars sind auf den Bürofluren, aber in der Kantine oder im Mehrzweckraum, da erinnert der Boden ja fast so ein bisschen an diese Spieleteppiche, die man früher hatte. Also sehr stilisiert, sehr abstrakt, aber so ein bisschen in die Richtung geht das ja. Das ist noch offen geblieben. Und mein Eindruck war, also erst bin ich bei euch rausgegangen, habe gedacht, oh mein Gott, wie toll ist das alles. Zweiter Gedanke war, Ich bin sauer. Ich will auch Bobby Kraas im Büro. Liebe Grüße an Präsident Uli. Ich finde anders als du, Patrick, dass das nicht nur geht, wenn man beim Spielehersteller arbeitet. Nein, ich finde, jedes Büro verträgt ein paar Bobby-Cars. Das kann man jetzt einfach mal so festhalten. Das nächste Mal müssen wir das unbedingt machen. Und was ich nicht vergessen will, für alle, die jetzt sozusagen Feuer und Flammenschwert sind, kann man bei euch auch ein Praktikum machen, nachdem ich jetzt so Werbung für euch gemacht habe, beziehungsweise für eure Büroräume, für euch hast du Werbung gemacht. Praktikum, wie schaut's aus?
Kann man machen, ja. Also geht prinzipiell, ist alles super nicht ausgeschrieben und inoffiziell. Also das ist ein kleiner Bonus für die Hörer dieses Podcasts. Wer jetzt Interesse hat, der weiß das quasi mehr oder weniger exklusiv, weil das wissen nur die Leute, denen ich es halt sage. Es gibt so ein bisschen eine kleine Tradition, dass wir so ein Sommerpraktikum anbieten. Das ist halt in der Regel für eine Person. Das heißt, es gibt dann möglicherweise einen gewissen Konkurrenzzustand und muss man sich einfach initiativ bewerben. Muss man einfach sagen, hallo, ich habe jetzt so und so viel Zeit und es macht schon Sinn. Also wir haben die Leute, die dann ins so ein Praktikum gehen, das ist auch ein bezahltes Praktikum natürlich, die bleiben dann schon auch tendenziell ein bisschen länger. Also es ist eher was für die Semesterferien oder auch für so eine Wartezeit, wenn man jetzt auf einen Referendariatsplatz wartet oder so. Also wir nehmen gern natürlich Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind im Studium, weil man hat es jetzt schon gemerkt, also die Themen sind doch sehr, da kommt man jetzt mit Kleinerschein BGB vermutlich nicht ganz zurecht.
Das ist ja mal crazy. Ein echter Bitch-Move wäre jetzt, wenn ich sage, so, ist hiermit belegt, ich mach das. Nein, aber das finde ich ein schönes, ein In-Game-Gimmick.
Genau.
Gerade einen Bonus gefunden.
Ja,
Ein Easter Egg gefunden, genau. Lag mir auf der Zunge, ich kam gerade nicht drauf. Finde ich fantastisch, Patrick. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich nur noch eine letzte fantastische Sache, bevor wir den Rahmen dieser Episode völlig bomben. Ich habe natürlich noch meine persönliche Lieblingskategorie, die drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Und ich kürze das heute ab, weil die Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind, glaube ich, die Ls, die ich dir einfach auch stellen will. Natürlich muss also was wie Lieblingsspiel her, aber ich hätte gern doch in der Tat dein Lieblings-Inno-Game. Mhm. Was spielst du von euren Spielen am allerliebsten?
Also ich spiele alle unsere Spiele ganz gern, aber aktuell spiele ich sehr viel Heroes of History. Das ist, das haben wir im Oktober letzten Jahres veröffentlicht und das ist richtig gut. Das ist so ein Mix aus Aufbaustrategie und so ein bisschen Heldentaktik kämpfen. Ich finde es bisher eigentlich unser fast bestes Spiel.
Oh, und dabei trittst du ja in große Fußstapfen.
Ne? Absolut, ja. Also wenn das jetzt nicht 1 Milliarde Euro Umsatz macht, dann hat es wohl nicht geklappt, ja.
Wirst du bald wissen, wie sich's entwickelt. Eine Weile läuft's ja schon, aber es braucht ja auch immer so ein bisschen, bis sich das durchsetzt. Ich weiß nicht, ob das den Spielern genauso geht wie mir. Bei mir war es früher immer so, also es gibt zwei Varianten. Entweder du wartest wie Hulle auf ein bestimmtes Game und da wird ja auf das Veröffentlichungsdatum, wird ja schon hingefiebert. Das war hier Diablo-Serie damals. Mhm. Habe ich da immer drauf gewartet. So.
Ja.
Oder du hängst gerade in, weil eure Spiele sind ja langzeitspielbar. So, da bist du gerade drin und dann ist man vielleicht, wenn was Neues kommt, erstmal kritisch und sagt, nee, weiß ich nicht, ja, guck ich mal rein, aber eigentlich so, das ist jetzt hier meins. Mhm. Also bleibt spannend, wie sich das entwickelt. Du wirst es sehen. Und dann will ich natürlich wissen, dein Lieblingscharakter. Egal, ob jetzt, bietet sich natürlich an, aus einem eurer Spiele, darf aber auch ein anderes Spiel sein.
Ich nehme eins von unseren Spielen. Ich finde, Heroes of History hat sehr viele coole Figuren, aber der einfach am besten gestaltet ist, ist Medusa, also die berühmte griechische mythologische Figur, die nur 100% Schlangenhaar sind echt. Also die hat, ich finde die 3D-Artists, die da das Model gemacht haben oder auch für diese Figur, ist einfach total krass, weil diese Schlangen, die historische Medusa hat ja sozusagen keine Haare, sondern die hat so Schlangen auf dem Kopf und die haben diese Schlangen also so cool animiert, dass die sich wirklich so richtig die ganze Zeit bewegen und es wirkt ein bisschen, also sie ist tatsächlich eine Figur, die so zwischen Grusel und cool irgendwie rüberkommt.
Was sind also wahrscheinlich relativ hoher Aufwand, das so darzustellen. Respekt. So, und jetzt noch was für die Unterhaltung. Dein Lieblingsbug in einem Game. Also es ist ja wenn man viel spielt, in fast jedem Spiel gibt es mal kleinere oder größere Bugs, die man auch wahrnimmt. Also Bugs ja sowieso, aber manchmal gibt es ja ganz putzige Sachen, die auch für den Spieler erkennbar sind. Gibt's da was? Hast du einen Lieblingsbug?
Absolut. Also mein absoluter Lieblingsbug ist aus der Civilization-Reihe. Das ist, also wer das nicht kennt, das ist halt ein vermutlich das berühmteste Strategiespiel PC irgendwann in den 90ern das erste Mal erschienen und inzwischen ist jetzt Nummer 7 angekündigt für irgendwann in einer fernen Zukunft. Und da gab's so einen Bug, also da gibt's halt, auch da wählt man so historische Persönlichkeiten aus, die dann praktisch dieses Land oder diese Zivilisation durch die Geschichte führen. Da gibt's halt eine Figur, das ist Mahatma Gandhi, der berühmte Friedensikone, der ja für seinen Pazifismus bekannt ist. Und irgendwie gab es diesen Bug in dem Spiel, dass der so friedlich eingestellt war, dass es da so einen Overflow gab, dass der dann nicht mehr friedlich war, sondern die maximal höchste Aggressivität hatte. Was dazu führte, dass es diese berühmte Situation gab, dass Gandhi dann immer derjenige war, der immer Kernwaffen benutzt hat im Spiel, um dann andere zu nuken. Es war einfach ein Bug. Also die haben das falsch programmiert. Ne? Der Wert sollte eigentlich 0 sein und irgendwie ist der aber nicht 0 gewesen, sondern 100 oder was auch immer, das ist jetzt willkürlich. Das war sozusagen einfach ein Rundungsfehler, der dazu geführt hat, dass also die friedlichste Figur im Spiel eigentlich die aggressivste war.
Sehr schön. Das finde ich putzig, sowas gefällt mir auch. Patrick, ich fürchte, das war's schon, auch wenn ich noch ganz viele Fragen hätte. Vielleicht machen wir irgendwann einen Nachklapp und abgesehen davon könnte ich mit dir auch noch stundenlang über Games sprechen. Das ist so ein bisschen in Nostalgie baden, so ein bisschen. Wer weiß, vielleicht fange ich eines Tages doch mal wieder ein bisschen anzuzocken. Ich habe zum Schluss noch ein paar Hinweise an meine Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, auf Threads, auf YouTube, auf TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute sehr wichtig, werft mal einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch alles verlinkt, worüber wir gesprochen haben. Und Patrick, falls du diesen Artikel, den du geschrieben hast zu KI, wenn du dazu einen Link hast, schick mir den, dann packe ich den auch noch in die Shownotes rein. Dann könnt ihr auch das, auch die Studien, alles, worüber wir gesprochen haben, ist da verlinkt. Patrick, das hat mega Spaß gemacht. Und wenn ich das nächste Mal euch besuche, bringe ich mehr Zeit mit. Mhm. Ich will mich dann durch Kantine und durch die Büros spielen. Und ich schwöre, es wird ein Foto geben von mir auf der Bronzestatue.
Ja.
Definitiv.
Das wird abenteuerlich, aber ich, Challenge accepted.
Ja, die ist hoch. Die ist sehr hoch, aber irgendwie wird das funktionieren. Im Zweifel. Mit Leiter oder ähnlichen. Oder wir bauen eine Menschenpyramide. Ich werde irgendwie auf dieser Statue sitzen. Ich danke dir sehr. Es hat mega Spaß gemacht. Und wir sind beide quasi heil am Ziel des Spiels angekommen, sozusagen.
Ja. Endgegner besiegt. Sehr cool.
So ist es. Ich danke dir, Patrick. Hab noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.